Hallo, liebe Zuhörer. Leider ist uns in der heutigen Ausgabe tonmäßig ein Fauxpas unterlaufen, weswegen eine Tonspur sehr merkwürdig klingt. Wir wollten aber nicht den ganzen Podcast verwerfen und haben versucht, das Möglichste rauszuholen. Ihr werdet dann schon merken, was damit gemeint ist, und ich hoffe, ihr akzeptiert bzw. verzeiht uns diesen Fehler. Wir geloben Besserung für die nächste Ausgabe. Und nun viel Spaß mit Spieletrends im Laufe der Jahre. Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Ehrenrunde. Bevor wir das Thema verkünden, das ihr sowieso schon im Titel lesen könnt, begrüße ich meine Mitpodcaster, den guten Olli und den guten Florian.
Ja, moin.
Wir haben schon ein paar technische Probleme und ein etwas längeres Vorgespräch hinter uns und möchten natürlich zur aktuellen Lage ein paar kurze Worte verlieren, und ich glaube, das liegt Florian am meisten am Herzen, weil er in der medizinischen Branche unterwegs ist. Deswegen übergebe ich das Wort mal einfach kurz direkt.
Ja, nun folgt ein Vortrag zum Thema Corona. Nein. Wir haben uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, so, das habe ich dann mal so vorweg eingeworfen, für alle, die jetzt so diesen Podcast hören, dass wir zumindest darauf hinweisen, dass wir euch jetzt nicht volltexten den halben Podcast über die aktuelle Lage, sondern dass wir wirklich über Spiele und das Thema reden. Von uns dann nur ein netter Hinweis: Bleibt alle gesund und bleibt zu Hause, wenn ihr es könnt. Vermeidet rauszugehen, haltet euch an die Anweisungen. Und ja, wie gesagt, bleibt alle gesund, ne? Und viel Spaß mit dem Podcast.
Habe ich übrigens gelesen in den sozialen Medien, was die ganz viele wohl ganz gut finden, dass ich halt jetzt dieses auch bei sozusagen gegenüber Fremden, Anführungsstrichen, so Kunden oder was ich was, Patienten in deinem Fall, wie auch immer, als sich das langsam einschleicht, dass man die Leute verabschiedet mit, keine Ahnung, schönen Tag, schönes Wochenende, bleibt gesund. So nach dem Motto, das könnte man ja vielleicht auch mal beibehalten, wenn es aufhört. Vielleicht bleibt abzuwarten, aber merke ich, ertappe ich mich auch bei, dass man immer mehr Leuten wünscht, einfach, wenn sie gehen, bleibt gesund. Deswegen ihr da draußen auch. Und gesund bleiben könnt ihr sicherlich auch, wenn ihr einfach so wie ich weiterlebt wie bisher und Videospiele spielt, weil das tut man ja für gewöhnlich drin, dann kann man auch nicht angesteckt werden. Und wenn man das über Jahre schon tut wie ich, weil ich habe mich schon in jungen Jahren darauf vorbereitet, nicht raus vor die Tür gehen zu müssen, da erlebt man so einige Spieletrends mit. Und was wir unter Spieletrends verstehen, ist halt, ja, dass meinetwegen ein Spiel begann damit, irgendwelche Elemente einzuführen. Und die wurden dann quasi getrendsettet und weitere Spiele haben sie übernommen. Und die haben sich so, da haben sich immer einige große abgezeichnet und wurden dann, ja, wie gesagt, von weiteren Spielen übernommen, dann vielleicht von einem größeren Spiel, und dann setzt sich das so fest und immer weiter fort bis heute zu manchen Trends, wo ich nur einfach mal so vorweg so Season Pass in den Raum schmeiße, ist zum Beispiel ja auch ein neuer Trend, oder Battle Royale kann man als Trend betiteln. Und da wir das im Vorgespräch hatten, fange ich mal mit einem alte Leute Trend an. Zu meiner Zeit, als ich damals PC-Spielen angefangen habe, war das tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das da als Trend bezeichnen würde, aber da war das so gang und gäbe, dass zum Beispiel von einem Spiel, das aus mehreren Episoden bestand, Doom, ich weiß nicht, ob es Wolfenstein auch gab, oder viel bei halt Apogee und ID, diese ganzen Publisher, dass man zum Beispiel die erste Version von Doom kostenlos gekriegt hat auf einer Diskette, durfte und sollte die auch weiterreichen. Wenn man dann aber weiterspielen wollte, hätte man dann das Spiel kaufen müssen, quasi eine Art Demo, nur dass es nicht nur ein Teil eines Levels, sondern mitunter eine ganze Mission war. Ich weiß jetzt allerdings nicht, das würde ich jetzt retrospektiv betrachtet nicht wirklich als Trend sehen, also habe ich jedenfalls damals definitiv nicht so wahrgenommen. Ich weiß ja nicht, ob das bei euch, wie ihr auf dem PC behaftet wart, ob ihr das auch so mitbekommen habt. Zum Beispiel die Commander Keen und sowas zählte, glaube ich, auch so dazu, dass du dann irgendwie immer die ersten paar Level spielen durftest und dann irgendwann hört es auf und dann hieß es, jetzt schick mir bitte Geld an Adresse XY, dann haben sie dir das Spiel zugeschickt. Habe ich zwar nie gemacht, weil ich gut bedient war mit den Probemissionen, aber ich weiß nicht, hat das einer von euch auch mal so wahrgenommen früher?
Ja, ich schon. Also bei uns war das auch ein Thema damals. Aber ich habe es genauso wie du. Ich habe das jetzt auch nie dann nie Geld hingeschickt oder so, aber klar, das kenne ich halt auch noch.
Ich habe sehr viel Shareware gespielt als Kind, weil dieser Satz, man hatte ja nichts, der traf da komplett zu, ne? Man hatte ja einfach keine Kohle als kleiner Junge und wenn die Eltern gesehen hätten, was man da alles so spielt, dann wäre das sowieso nichts geworden. Ich frage mich sowieso, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt erwachsen gewesen wäre, du konntest die Sachen ja direkt nur in Amerika kaufen, weil du hast ja hier keine It-Software-Stelle in Deutschland gehabt, die jetzt die Vollversion von Wolfenstein oder so geschickt haben. Ich frage mich, wie das da denn abgelaufen ist oder ob es das auch ganz normal im Laden gab oder weil das da war ich einfach zu klein für. Ich hatte halt, bei mir waren es halt nicht Disketten, ich hatte dann so Shareware-CDs, wo dann so 900 Sharewares drauf waren und so weiter. Ne? Und da war halt auch Wolfenstein und all sowas mit drauf.
Wie gesagt, gemacht habe ich es auch nicht, deswegen, ich kenne das mehr nur so aus der Retrospektive. Ich habe das auch damals gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe zwar wahrgenommen, Shareware und wusste, man darf das teilen, aber ich habe so diesen Hinweis so von wegen hier, schick jetzt hierher, nie so wirklich bewusst wahrgenommen. Ist mir gerade so eingefallen. Erzähl.
Ich habe das auch nicht bewusst wahrgenommen, weil das meiste war auf Englisch und zu dem Zeitpunkt war noch nicht viel mit Englisch. Ich habe es halt nur gemerkt bei so den Doom und sowas, da habe ich es nicht gemerkt. Aber ich habe sehr gerne, wie hieß das, Mann? Halloween Harry oder so hieß das. Das war so ein Plattformer mit so einem Jetpack. Und das hörte halt mittendrin so auf und das war komisch. Und da stand eben halt, da kam dann so ein Titelbildschirm, da habe ich das schon geschnallt, dass da irgendwie was fehlt. So, und dann, ja, das war ein bisschen ätzend. Commander Keen, das Gleiche. Du musstest ja, ich habe immer diese eine Episode gespielt, wo du sein Raumschiff reparieren musstest. Und dann nach der Hälfte oder nach einem Viertel des Spiels war das einfach vorbei und du konntest nicht weiterspielen. Das war auch mega ätzend.
Witzig finde ich übrigens, dass ich glaube, sowohl Halloween Harry, Doom, Commander Keen, das ist, glaube ich, sind, glaube ich, alle aus dem gleichen Haus. Also es war irgendwie früher alles irgendwie Apogee und noch irgend so ein Verein. Ja, die da auch, ne? Ja, die, ich glaube, die zumindest mir am prominentesten hier in Deutschland so an der Shareware-Bereich da aufgefallen sind. Kleines Service-Announcement an dieser Stelle, falls es jemand interessiert, im Nintendo eShop auf der Switch bekommt man Commander Keen, ich weiß jetzt gar nicht welcher Teil, aber ein Teil bekommt man dafür 6 Euro. Da bin ich liebäugelig schon manchmal mit. Da war ich überrascht, dass das tatsächlich heutzutage noch den Weg auf eine Konsole findet.
Ja, Reboot ja quasi auf sich warten lässt und bald kommt, vielleicht nochmal so ein bisschen die Leute anzugeilen. Obwohl das neue Commander Keen furchtbar schlimm aussieht.
Ich habe dazu noch gar nichts von gesehen. Was ich nochmal eben, wenn wir noch bei ganz alt sind und sagen wollte, was mir vorhin einfiel, wo du sagtest, du hast so eine Sammlung von Shareware gehabt, abgesehen davon, dass es auch oft auf Half-CDs war, das geht schon ein paar Jahre weiter denn als Shareware, da gab es dann ja diese CD-Sammlung. Das würde ich fast so als Trend sehen, wo du dann so ein Paket bekommen hast, hier, wie hießen die Best-of-Games, wo du dann irgendwie eine Box gekriegt hast für 20 Euro und da waren, weiß ich, bis zu 20 Spiele drin? Das fand ich früher immer voll geil. Ich meine, das war auch so PC-mäßig. Das gab es, glaube ich, auch.
Meinst du Vollversion oder was?
Ja, ja.
Ja, das war ja so Gold Games und sowas.
Genau, sowas, ja.
Ich halte ihn jetzt gerade Commander Keen, was letztes Jahr auf der E3 angekündigt worden ist, rein.
Ich hoffe, das ist nur das Artwork. Oder sieht das Spiel auch so komisch aus?
Nein, es sieht aus wie ein Handy-Game. Furchtbar. Naja.
Olli hat nichts zu sagen. Olli, hast du schon auch Gold-Games-Sammlung oder sowas, ja, oder nicht?
Was hab ich?
Hast du nicht früher auch Gold-Games gehabt? Da waren doch bestimmt auch mal so Sachen wie Stronghold, Industriegigant und sowas drin, nicht?
Nee. Ich bin ja auch schon älter als ihr und ich habe mir dann das dann auch als Vollversion geholt, die Spiele, die mich interessiert haben. Dann.
Da waren ja Vollversionen drin. Das war ja der Witz, dass du für 20 Euro so eine Box gekriegt hast.
Ach so, diese Gold-Dinge. Ja. Ach, das mal so. Nee, das mochte ich immer nicht so gerne, weil ich... ich weiß, was man. Nee, wenn ich ein Spiel richtig geil fand, dann wollte ich das halt so als einzelnes Spiel im Regal haben. So wie heute eigentlich immer noch. Und nicht so eine CD oder zwei CDs, wo dann irgendwie 20 Spiele drauf sind oder mehr. Und ja. Deswegen hatte ich sowas eigentlich nie genutzt, großartig.
Aber diese Shareware-Spiele, ne, das war ja, und auch diese Gold Game Packs und so, das ist ja schon auch in dem Sinne Spieletrend gewesen, weil das ja seitens der Entwickler so eine Trendsache war, was irgendwie alle gemacht haben. Ey, das ist, ich guck mir gerade diese Commander Keen Screenshots an, ey, von diesem Handyspiel, das ist so schrecklich, ey. Warum macht man sowas?
Und diese Schwerber kann man, glaube ich, heute vergleichen mit, es gibt ja jetzt immer dieses Free-to-Play Weekend. Ne? Kennt ihr das? Gibt's ja auf der Xbox und auch auf der PlayStation. Da kannst du halt für 3 Tage, jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, ein Spiel zocken, kostenlos. Und danach ist vorbei. Und natürlich sagen sie dann irgendwie, hey, kauf dir das dann im Shop irgendwie und ne? Ist ja so ähnlich, finde ich.
Mhm.
Das ist, ne? Das ist halt jetzt ein moderner irgendwie. Könnte man vielleicht vergleichen. Ich finde das eigentlich auch ziemlich cool, dass das so angeboten wird.
Dann bleiben wir doch mal, ich bleibe jetzt einfach mal noch bei einem, was ich finde, was auch ein Trend war und heutzutage so als typisch deutsch gilt, bilde ich mir ein, oder ja, so gilt so ein bisschen, ist es aber glaube ich nicht, auch zu der Zeit, so auch so Gold Games war ja ganz groß Point and Click. Das war ja irgendwie so auch, ja, gefühlt halt so ein typisch deutsches Ding, ist ja heute noch verhältnismäßig üppig vertreten in Deutschland, im Ausland glaube ich nicht ganz so. Aber ich finde, ja, das ist witzig, das ist ein Trend, der recht üppig war, aber bis heute hält. Also nicht als Trend, aber das Genre hält sich immer noch in Deutschland bei einigen Entwicklern wie Dedelic und wie sie heißen. Denen haben doch sicherlich alle mitgenommen, oder nicht?
Wir hatten ja, weltweit hatten die damals ja tatsächlich in den 80ern einen weltweiten Trend für 80er und 90er für Point-and-Click-Adventure. Das hat dann aber irgendwann sehr schnell abgeflacht. Und hat aber dann in Deutschland noch sehr lange angehalten. Ne? Und dann kam so diese Anfang 2000er-Ära, wo eher wenig los war in Sachen Point and Clicks. Und dann ging es erst wieder so mit, verdammt, wie hieß es denn? Komme ich gleich drauf. Da gibt es mehrere Teile von.
Das gibt's von vielen.
Nein, dieses das ist so ein Zeichentrick. Runaway, genau. Runaway, hieß das so?
Also ich weiß, dass
das diese einsamen Insel und so, wo er da gestrandet ist.
Warte mal.
Ich weiß, also Runaway gibt's auf jeden Fall. Das ist auch ein Point and Click. Ich weiß jetzt nur nicht, ob du das meinst.
Ja, genau, Runaway. A Road Adventure, genau. Mhm. Das ist nichts mit Insel.
Nee?
Ich
dachte. Dann verwechsel ich das.
Das hat also wieder so einen neuen Hype ausgelöst damals. Und dann kam ja auch hier dieses ägyptisches Spiel da, ich weiß nicht, wie es heißt. Ankh? Nee, wie heißt es? Keine Ahnung. Da gab es auch 3 Teile von. Und dann kam ja erst Deponia und Co. Also dadurch ist es wieder so ein bisschen neu entflammt. Das hat mich sehr gefreut, weil ich ein extrem großer Point-and-Click-Fan bin. Ja, ist ein schönes Genre. Es zählt so mit zu den ersten Videospielen, die ich gespielt habe, auf jeden Fall auf dem PC. Zusammen mit Wing Commander. Wo wir dann auch schon wieder beim nächsten Trend wären. Das ist ja unfassbar. Eine Zeit lang in meiner Kindheit waren Space-Simulationen voll im Trend. Wing Commander und ähnliches.
Echt, das ist voll an mir vorbeigegangen. Also nicht Wing Commander, also die Spiele an sich, aber das ist als Trend ist das an mir vorbeigegangen. Das habe ich so nicht wahrgenommen, dass das so viel.
Ne, bei mir auch. Das habe ich so auch nicht wahrgenommen.
Das habe ich gerade
also, komplett ey, mal ganz ehrlich, wenn man jetzt, ob das jetzt ein Trend ist, okay, aber guck mal, wenn wir jetzt mal ganz schon früh, dann ist ja alles ein Trend. Dieses Genre wurde ja irgendwann mal erfunden, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass das ein Racer ist oder Point-and-Click oder Strategiespiele oder so, weil wenn ich jetzt mal zurückdenke, irgendwie, ich habe ja nur angefangen mit einem Atari, eigentlich sogar noch davor, und da gab es halt nur so ein paar, ja, keine Ahnung, ne, so ein paar Spiele halt, und Point-and-Click war ja damals noch gar nicht möglich, also technisch gesehen. Und ja, so gesehen ist ja jedes Genre, was dazu kam, ist ein Trend, klar, kann man so sehen, ne, aber weiß ich nicht, ob das jetzt so man das so betiteln kann, weil, wie gesagt, dann ist dieses Genre, was dazu kam, ist ein Trend.
Ja, kann man so nicht sagen, weil zum Beispiel Rennspiele oder so war jetzt nicht so nie ein Trend jetzt Anfang der 90er oder sowas. Na, aber bei den Space Simulationen war es halt schon so groß, deswegen habe ich das eben gerade in der Kamera gehalten, aber da habe ich
ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst, ich gebe dir ja auch recht, also teilweise ist es ja auch so, das stimmt schon. Ja.
Da habe ich Wing Commander 4 habe ich gerade in die Kamera gehalten. Das war schon so groß, dass Mark Hamill da mitgespielt hat, dass Malcolm McDowell mitgespielt hat und so weiter. Die haben da richtig lange Cutscenes. Das waren wie lange Spielfilme, die da gedreht worden sind. So. Und das war schon ziemlich groß. Ne? Also das kannst du von der Verbreitung und Größe her so vergleichen wie heute die prozentualen Spieler, die jetzt Fortnite und Co. spielen. Das war schon wirklich extrem groß. So.
Aber du redest jetzt ja quasi von einem Spiel. Ein Spiel macht ja keinen Trend. An welche Spiele erinnerst du dich, die denn quasi davor oder danach auch so space-simmig waren? Weil wie gesagt, mir ist es...
Ja, Wing Commander hat es ausgelöst. Und dann kam Privateer, dann kam hier Home, wie hieß denn das? Home, irgendwas mit Home. Da kamen mehrere, so die versucht haben, da in die Kerbe zu schlagen. Ne? Und das war ja sowieso so eine große Science-Fiction-Zeit, ne? Wo auch so Sachen wie Star Trek und so sehr groß waren und so weiter. Also das war schon ziemlich cool.
War das vielleicht ausgelöst durch X-Wing und diese ganzen und TIE Fighter und diese Spiele, die es da gab? Oder waren glaube ich, noch wesentlich früher, ne?
Nee, die kamen nach Wing Commander, durch Wing Commander.
Ah, okay.
Die kannst du auch mit dazu zählen.
Ja. Ich finde schon, dass ein Spiel schon einen Trend auslösen kann. Zum Beispiel dieses PUBG, ne, zum Beispiel was Neueres.
Ja, aber dann muss man halt auch welcher wen wieder nachkommen. Dann muss man, wie gesagt, aber mir ging es nur darum, ich habe nicht bezweifelt, dass es einen Trend auslöst, aber er erwähnte halt nur das Spiel und Budget und Schauspieler, aber was denn danach oder davor kam.
Okay. Also Wing Commander kannst die ganzen Star Wars Spiele, hier TIE Fighter und sowas kannst du mit dazu zählen. Ich glaube, TIE Fighter war das erste, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch Wars. Jedenfalls, die kannst du dazu zählen. Dann war eben halt ganz, ganz groß dieses Privateer. Und das andere, wo ich einfach nicht, ich schwöre, da draußen sitzen jetzt die Leute und schreien das Handy an, weil sie mir sagen wollen, wie es heißt.
Ach, keine Angst, dann müssten wir sehr alte Zuhörer haben. Aber wahrscheinlich sage ich gleich auch, ach ja, klar, weil auch bei Privateer wäre mir nicht in den Kopf gekommen, aber was du gesagt hast, ja klar, das kannte ich von meinem Vater. Also tatsächlich nur vom Titel her, ich glaube, ich habe es nie gespielt. Ich habe mich mal immer in X-Wing und so versucht, aber...
Wing Commander 2 war mein allererstes PC-Spiel. Um das mal so zu sagen. Ich google das jetzt, ich muss das jetzt wissen. 90er Space Sim, Alter. Und was wird mir angezeigt? Erstmal Privateer 2. So.
Okay.
Star Citizen ist ein bisschen zu neu.
Ach, wat?
Ist übrigens vom Wing Commander-Erfinder.
Google.
Vielleicht hieß das auch gar nichts mit irgendwas mit Home. Wie hieß denn das Scheißspiel?
Also ich wüsste auch nichts.
Wie konnte das denn bei euch an euch vorbeigehen? Das ist ja unfassbar.
Also wie gesagt, X-Wing.
Homeworld heißt das Ganze. So, Homeworld.
Aber Homeworld ist doch keine Space Sim, oder?
Wie ist keine Space Sim?
Homeworld, aber irgendwie, wenn ich den Namen höre, dann denke ich irgendwie an Echtzeitstrategie.
Nee.
Nicht?
Weiß ich nicht. Ja, aber ist doch Space
Sim. Irgendwas. Aber glaube ich nicht so mit dreidimensional durch die Gegend fliegen, bilde ich mir ein. Echt? Okay, gut, dann...
Ich guck mal eben, warte mal, vielleicht irre ich mich auch.
Ich habe das nie gespielt,
für mich habe ich das... Du hast recht, Echtzeit-Weltraumstrategiespiel. Mit voller Bewegungsfreiheit in allen drei Raumdimensionen. Ich habe immer nur diese Bilder gesehen, deswegen war das für mich dieselbe Kerbe, tatsächlich.
Aber also trotzdem auch mit dreidimensional durch die Gegend fliegen durch den Weltraum anscheinend. Zusätzlich.
Nee, das ist einfach nur ein kein 2D-Strategiespiel, sondern 3D halt.
Ach so.
Wo du halt die Kamera überall rumdrehen konntest. Wie bei Star Trek Armada, falls du das mal gespielt hast.
Nein. Aber das ist eine gute Überleitung, weil das wollte ich eben, die wollte ich nicht schon reinwerfen, während du dann noch googelst. Weil Echtzeitstrategie ist ja auch so. Eigentlich mehr so ein Trend gewesen, weil es jetzt gefühlt so ein bisschen tot ist und versucht wird, wieder zu beleben. Dadurch, dass es jetzt inzwischen auf Konsolen langsam kommt. Aber das war ja damals so ein PC-Standard-Trend und anscheinend auch gefühlt relativ, naja, simpel. Ich will jetzt nicht als Außenstehender sagen, simpel umzusetzen, aber es gab halt schon eine Menge und ich erinnere mich halt an sehr intensive Auseinandersetzung mit Dune 2, dann natürlich Command & Conquer und dann ging es gefühlt los mit KKND und Z und wie sie alle hießen.
Age of Empires. Ich bin der Meinung,
dass auch definitiv, das war glaube ich definitiv ein Trend. weiß nicht, ob das einfach umzusetzen war oder.
Ja, der hat sich
das
auch.
Das war auf jeden Fall ein Trend, ja, sehe ich auch so.
Der hat sich auch sehr lange gehalten.
Dass dieser Trend nicht so auf die Konsolen übergesprungen ist, aber naja, gut.
Naja, also Command & Conquer haben sie versucht auf der PlayStation 1.
Okay, es aber gab ich meine, Warcraft ist auch so modern.
Ja, heute.
Die jetzigen Konsolen gibt es ja kaum noch was. Civilization, okay, aber.
Das liegt aber daran, dass die Echtzeitstrategie selber nicht mehr so ausgeprägt ist heutzutage.
Tja. Ja, das stimmt schon, aber ein paar Sachen gibt es ja immer noch. Age of Empires, diese Remaster-Geschichten. Oder Total War, die Serie gibt es ja auch immer noch.
Das wunderbare Warcraft 3 Reforged. Nicht kaufen, Leute.
Zum Beispiel. Nee, klar, aber das finde ich schon ein bisschen schade. Klar, es gibt Halo Wars, das ist halt auf Konsolen, aber hat sich halt auch nicht gut verkauft. Halo Wars 2 hat sich nicht gut verkauft, leider. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch Age of Empires nicht auf die Konsole gebracht, was ich echt schade finde.
Age of Empires gab es auf Konsole.
PlayStation 3, ne? Ich rede ja von den modernen Konsolen, von den jetzigen, die wir jetzt gerade haben.
Ja, das stimmt. Aber kam auch jetzt in dieser Generation auch kein, außer die HD-Version, nichts mehr raus. Daher.
Ja.
Aber dafür gibt es so Strategie-Aufbau-Spiele wie City Skylines kommt auf Konsolen, Tropico kommt auf Konsolen. Das stimmt, ja. Gut, das ist jetzt alles mehr ein bisschen Aufbau, das zähle ich jetzt persönlich nicht so richtig unter das, was ich unter Echtzeitstrategie verstehe. Weil ich glaube, im echten Echtzeitstrategie gibt es da irgendwas hier, irgendwas mit Carcut oder so im Namen, gibt es auch für Konsolen. Also es gibt schon ein paar, aber wie gesagt, das war damals, glaube ich, so ein PC-Trend mit Ausbruchsversuchen auf Konsole, so PlayStation 1, wobei ich das noch nie ausprobiert habe. Zum Beispiel Warcraft 2 habe ich für PlayStation 1 und Command & Conquer habe ich nie drauf gespielt, weil ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, mit dem Controller das zu spielen. Und ich glaube, das war echt auch früher noch ein Krampf. Das haben sie, glaube ich, wirklich erst, weiß nicht, mit der Xbox 360, PlayStation 3 Generation hingekriegt. Würde ich
auch als nicht.
Auch nicht? Okay.
Nee, da auf der PlayStation 3 habe ich Command & Conquer, was war das? Red Alert 3 müsste das gewesen sein. Habe ich da mal gespielt, war ganz schrecklich. Wohingegen du quasi die Aufbauspiele wie heißt das? Tropico, die konntest du richtig gut spielen auf der PS3 schon.
Die werden aber auch nicht so hektisch, ne? Ich bin immer der Meinung, bei echter Strategie musst du schneller reagieren können.
Ja. Aber haben sich sowieso früher immer sehr schwer getan, PC-Sachen auf Konsolen zu portieren. Wenn du mal Point-and-Click-Adventures auf der PlayStation 1 gespielt hast, das war echt nicht so geil.
das ist keine Portierung, ich weiß nicht, wie ich den Abzweig schon getroffen habe. Full-Motion-Video hier im Spiele.
Das ja, war doch zum Beispiel Wing Commander 4.
Ja, das ist aber mehr als ein Full-Motion-Videospiel, oder?
Ja, das ist schon mehr, das hat mehr was von, wenn du bei Command & Conquer mit den Realszenen zwischendurch, wenn du da noch mehr Budget raufgelegt hättest, dann hättest du Wing Commander 4 gehabt. So ungefähr war das. Also die haben schon sehr, sehr viel, war wie so ein Spielfilm, wo du zwischendurch ein paar Levels spielen kannst, ne? Erzähl mal was zu Full Motion Video Games.
Ich habe tatsächlich ja sehr wenig gespielt, aber bilde mir halt ein, dass das auch, also das ist auch wieder was jetzt so ein bisschen wiederkommt, bloß, naja, nicht Full Motion Video kann man das nicht nennen, das ist ja jetzt eher so, jetzt kommen eher so die interaktiven Filme tatsächlich, was ich so als heutigen kleinen Trend sehen würde, aber früher so das Akte X Spiel auf der PlayStation 1, ich kenne tatsächlich gar nicht so viele Titel, aber irgendwie bin ich eben geistig zu Akte X abgebogen. Ja, ich habe die nie wirklich gespielt. Ich weiß nur, dass es jede Menge gab, also was auch immer man als Menge definiert. Und dass das, glaube ich, auch so eine Phase war, weil ich glaube, das war auch einfach zu handhaben. Du hast da 0815 Videos aufgenommen, die mussten nicht großartig hochauflösend sein, hat die Konsole eh nicht darstellen können. Und dann hast du da deinen, Möchtegern-Film gespielt, wo, glaube ich, auch viel Gutes dabei war.
Einmal zur Definition für die Leute, die da draußen nicht wissen, was das ist. Also es gab in den 90ern einen Trend für Full-Motion-Videospiele, das nennt sich eben halt kurz FMV. Da hat man quasi die Schauspieler gefilmt und dann digitalisiert ins Spiel eingebaut. Das hat man am Anfang sehr viel gemacht bei zum Beispiel Point-and-Click-Adventures wie Phantasmagoria 1 und 2 oder Gabriel Knight und all solchen Geschichten. Und dann hat sich das immer ein bisschen weiter aufgebaut, ist dann irgendwann verschwunden und dann in den letzten Jahren wieder ein bisschen aufgetaucht, aber da eben halt ein bisschen abgewandelt durch, ja, es gibt die Full-Motion-Videospiele, gibt es, wie zum Beispiel The Bunker. Es gibt aber auch so dieses, was wie Late Shift, was ich vor kurzem gespielt habe, das ist halt mehr ein interaktiver Film, ne? Also das stimmt schon, da hat so ein bisschen ein Wandel stattgefunden.
Aber eben zu Entschuldigung, Olli?
Es müssen keine Schauspieler digitalisiert gewesen sein. Ich, mein erstes FMV-Spiel war Dragon's Lair. Das ist ein Zeichentrickfilm gewesen. War damals in der Arcade. Das war. Da konntest du auch immer nur, da musstest du den Joystick immer links, rechts, geradeaus oder Knopf drücken oder so. Das war ein reiner Zeichentrickfilm. Damals gezeichnet von Dan Blatt, glaube ich. So ähnlich heißt der. Ehemaliger Disney-Zeichner. Und der hatte sich selbstständig gemacht und der hat unter anderem quasi die Vorlage gegeben für den Automaten. Dragon's Lair 1, 2 und Space Age.
Kann man übrigens auch auf der Switch spielen. Inzwischen bilde ich mir ein.
Mhm. Ja, aber auf allen Konsolen kannst du zocken.
Ich wollte nochmal eben zu Phantasmagoria und Gabriel Knight. Sind das nicht Point and Click gewesen?
Ja.
Weil aber halt FMV-Spiele. Ja, weil, gut, dann müssen wir das vielleicht mal, oder müsstest du das vielleicht mal bitte erläutern, weil für mich im Kopf Full-Motion-Videospiele sind für mich echt nur ist in meinem Kopf nur, wo du quasi nur entscheidest, welche Filmsequenz spiele ich als nächstes ab. Verstehe ich das Genre falsch?
So kenne ich das auch.
Nee, also guck mal in die WhatsApp-Gruppe, da, so sieht Phantasmagoria aus, ne? Du hast halt hier, natürlich ist da quasi ein Film abgelaufen, weil wie willst du es sonst anders machen? Immer wenn du irgendwas angeklickt hast, dann und die untersucht irgendwas, dann kam natürlich so ein kleiner Film, aber du hast sie trotzdem gesteuert. Die ist dann digitalisiert gewesen mit ganz beschissenen Klamotten. Beim zweiten Teil auch, da hast du einen Typen gespielt. Du kannst da schon dann rumlaufen, aber alles, was du angeklickt hast, war dann halt schon eher diese Mini-Filme, sag ich mal, ne? Also das war so der Klassiker eines FMV-Adventures.
Ach so, okay. Also quasi sind die damals schon vor Greenscreen so ein bisschen abgefilmt worden, glaube ich, ne? Weil die Hintergründe waren
das meistens nicht... Das war alles, also das war nicht Greenscreen, das war der Bluescreen noch.
Ja, gut, früher war es noch Blue... Bei Bluescreen biege ich immer böse ab, da denke ich immer, mein Rechner schmiert ab. Aber ja, stimmt, früher hat man das ja mit blauem Hintergrund gemacht. Das kenne ich auch noch.
Ja.
Ja, was sind denn eigentlich jetzt so, wie ich weiß gar nicht, wie wir genau, doch wir sind auf das Thema irgendwie so ein bisschen mit abgedriftet, weil ich da mit Season Passes und so ein Kram mit der Entwicklung, wie das heute ist, kam. Aber durch welche Trends genau bist du eigentlich auf das Thema gekommen, Florian? Was ist so ein ganz prägender Hype-Trend, der dir im Kopf rumschwebt, als du da auf die Idee kamst?
Also wenn ich an Spieltrends denke, dann kommt halt zuerst in meinen Kopf Point-and-Click-Adventure, weil ich halt eben damals noch so diese Zeit mitbekommen habe mit Monkey Island 1 und 2 und so weiter und so fort, mit diesen ganzen LucasArts-Adventuren. Ich war quasi live dabei, als King's Quest 7 erschienen ist, quasi so am ersten Tag, als mein Bruder oder Cousin, einer von beiden, hat sich das Day One gekauft und so weiter. Das war schon so eine Sache, wo sich schon viele so den ganzen entgegengefiebert haben. Und das Zweite, was ich im Kopf habe, was auch ein extremer Trend war, auch ungefähr so in den 80ern, 90ern, waren Jump'n'Runs. So, die dann eben halt durch Mario und Co. ausgelöst worden sind.
Das ist witzig. Das habe ich auch irgendwie... Kann man wahrscheinlich so sehen, aber habe ich überhaupt nicht als Trend wahrgenommen. Ich habe einfach so gedacht, das ist so... Das war halt einfach ein allgegenwärtiges Genre. Das ist ja quasi bis heute noch.
Also ein Jump'n'Run war... Ja, mein erstes war, glaube ich, Pitfall. Und das ist irgendwie... Was weiß ich, 84 oder so gewesen. Oder? 83? Ich weiß es nicht mehr so in den Dreh.
Ich meine, ist klar, ich meine, Mario war Grund genug für, ich frage mich nicht, so Leute, die jetzt, wenn ich Ahnung haben, wissende Entwickler, Grund genug, einen dreisten Klon auf dem C64 zu erschaffen, der dann sogar von Nintendo abgemahnt wurde, ne, Gianna Sisters. Mhm. Also insofern, die haben wohl schon erkannt, ja, da geht was, das machen wir mal mit. Aber so gerade wenn ich in die alte Zeit zurückdenke, ich weiß nicht, da bin ich, habe ich gerade eine geistige Blockade, da bin ich echt nur bei Genesis und Super Mario.
Tja, also es ist Rainbow Arts ist das gewesen damals. Die guten Leute von Rainbow Arts.
Was, die haben Genesis das gemacht? Mhm. Okay. Ich finde ja, so die, vielleicht auch wie gesagt, wegen dem Rückblick, die damaligen Trends als Trends wahrzunehmen, ist für mich schwieriger, weil ich da halt einfach gedacht habe, oh, da kommen Spiele und da kommen halt mehr Spiele von der Art. Schön, dann hat man das mitgenommen oder auch nicht mitgenommen und gespielt. Ich finde jetzt so, nachdem man gefühlt ja schon ein paar Jahrzehnte spielt, also zwei sind es ja bei mir auch schon locker, mehr eigentlich sogar schon, nimmt man jetzt heute die Trends eher wahr. Und mitunter auch negativ. Ich habe zum Beispiel, was ja, um jetzt nicht gleich zu Battle Royale zu gehen, was ja so gefühlt jetzt aktuell der größte Trend ist, der jedem auffällt, aber was auch ein subtiler Trend war, ist, dass in Spielen, ein gutes Beispiel ist so Tomb Raider, nehme ich jetzt einfach mal, dass irgendwann Rollenspielelemente, schimpft man das ja, in jedem Spiel Einzug gehalten haben. Also dass es nicht mehr reichte, wie bei Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, durch die Level zu ziehen und Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen, sondern dass die dann irgendwann beschlossen haben, in jeder Art Spiel, also fast in jedem, ich kenne, glaube ich, momentan heute kaum ein größeres Spiel, das nicht irgendwie irgendeinen Fortschritt mit einbezieht. Neue Waffen, gut, neue Waffen kriegen nicht, das ist ein blödes Beispiel, aber die Waffe aufwerten, neue Klamotten mit neuen Werten, die Ausdauer erhöhen, also sowas. Das ist auch irgendwie, da kann ich kein Jahr festmachen, aber es ist definitiv, irgendwann hat das angefangen und das haben. Seitdem macht das gefühlt jedes größere Spiel. Selbst kleine Indie-Produktionen und Plattformer machen das meistens auch noch mit Upgrades und hast nicht gesehen.
Ja, das stimmt. Das liegt daran, weil die Publisher wollen, dass sie halt, dass der Kunde lange an dem Spiel gebunden wird, ne? Und durch diese Rollenspielelemente ist das ja meistens der Fall. Gerade Ubisoft ist ja auch so ein, ne? Die hauen ja auch ganz viele Spiele quasi als Rollenspiel raus. Was ja auch nicht mehr so war. Assassin's Creed war ja eigentlich eher Action-Adventure und mittlerweile kommen immer mehr Rollenspielelemente dazu.
Ja. Was ich da witzig finde, ist, es Assassin's Creed macht es ja sogar, hat es jetzt ja mit Origins sogar mit Leveln gemacht, also dass du wirklich in der Stufe aufsteigst. Aber sowas wie Watch Dogs, da steigst du nicht in der Stufe auf, da schaltest du halt nur Fertigkeiten frei, zum Beispiel, obwohl es auch beides Ubisoft ist.
Ja gut, aber The Division zum Beispiel, das ist ja auch so, da steigst du ja auch immer auf. Da kannst du ja alles upgraden, dann dein Charakter, aber auch sämtliche Ausrüstungsgeschichten, natürlich die Waffen und so weiter, das finde ich schon sehr rollenspielähnlich.
Aber das ist für mich und ja gefühlt auch MMO.
Ja, du hast jetzt nicht diese Entscheidungen zu treffen, großartig, wie das eigentlich ursprünglich mal so war im Rollenspiel. Das jetzt sicherlich nicht, aber wie du schon sagst, irgendwie sehr viele Elemente aus den Rollenspielen werden übernommen und da eingebunden und ich denke mal, das ist halt wirklich so, um halt die Leute länger zu binden. Ja, heutzutage so.
Aber Ubisoft ist ein echt gutes Stichwort gewesen, weil die sind ja für mich so der Inbegriff von Entwicklern, die auf einen Spieletrendzug aufspringen, um das mal so zu erwähnen. Weil gerade wenn man an Assassin's Creed und so denkt, haue ich mal das Stichwort Open World mit raus. Was für mich definitiv ein Trend ist, der bis heute noch anhält und zwar seinen Höhepunkt meiner Meinung nach Gott sei Dank verlassen hat. Also es gab ja mal eine Zeit, wo jedes Spiel Open World haben musste, damit es irgendwie irgendeiner kauft. Die Zeit ist Gott sei Dank vorbei wieder, weil ich, das hat sich leider für mich persönlich so ein bisschen abgenutzt, weil ich einfach, das ist alles zu viel immer. Das ist zu sinnlos und seitdem ich Witcher 3 gespielt habe, sind die Open Worlds sowieso, kommen da nicht wirklich ran. Es sei denn, ein Entwickler gibt sich wirklich Mühe, ne? Aber diese sammel 50 Klötze, dann sammelst du 50 Pflanzen und hier sind noch 30 Briefe in der Welt versteckt und da sind 10 Türme freizuschalten. Das ist doch alles Bullshit, ey. Wie seht ihr das? Open World als Trend?
Ich muss dazu sagen, mich fasziniert das immer, weil ich mich gerne umgucke und auch gerne allen möglichen Blödsinn mache, aber ich werde nie irgendein Open World genau aus demselben Grund durchspielen, weil es gibt ja kein kurzes, kleines Open-World-Spiel. Die sind immer riesig, kannst du zigtausend Sachen machen, dann reise ich auch mal bei zum Beispiel Watch Dogs mit dem Auto von Punkt A nach Punkt B und die liegen dann auch ein paar 1000 Kilometer auseinander, nur um mir die Orte anzugucken, aber erledige die eigentlichen Aufgaben oft dann nicht mehr.
Mhm. Ja, da braucht man schon ziemlich viel Disziplin, finde ich. Also, wenn man gerade nicht so viel Zeit hat, wenn man jetzt kein Jugendlicher ist, sondern so wie wir auch nebenbei arbeiten müssen, so, man kann ja ein Open-World-Spiel, wenn es gut gemacht ist, kann man ja wirklich stringent der Hauptstory folgen. Es ist ja nicht mehr ganz so lang. Und da muss man auch wirklich mit Scheuklappen dadurch latschen. Und dann geht es ja, finde ich. Also von der Spielzeit meistens. Auch Ubisoft-Spiele verkürzen sich ja teilweise um die Hälfte. Aber dafür muss man schon echt, ja, wirklich mit Scheuklappen durch die Spielwelt laufen und diszipliniert nur die Hauptstory abklappern.
Was ich inzwischen aber dann auch als Problem sehe, was dann quasi bei manchen, nicht zum Glück nicht immer, aber sogar noch ein Trend innerhalb des Trends ist, dass du in der Open World zwar stringent der Hauptstory folgen könntest, aber es Open World Spiele gibt, dass wenn du das tust, dann meinetwegen nachher für die letzten Quests nicht mehr stark genug bist, weil du die Nebenquests nicht mitgenommen hast und dir Skillpunkte und sowas fehlen. Das machen sie ja mitunter auch noch.
Das ist dann richtig mies, ja.
Das ist jetzt also das ist Origins ist ja so ein, nee, nicht Origins, doch, Origins ist glaube ich so ein Fall. Ich bin jetzt selber erst Level 34, ich habe es nicht durchgespielt, aber habe halt von vielen gehört, dass du, wenn du dann irgendwann Mission XY, da steht vorgeschlagenes Level 20, so, dann bist du aber erst 16, weil du der Hauptstory gefolgt bist. Dann musst du erstmal noch hier und da noch ein bisschen dir Kampfkraft ergrinden, damit du die Quest auch wirklich schaffst.
Oder mit echt Geld erkaufen.
Ja, oder das.
Ja, das ist doof. Andererseits finde ich das halt ganz cool, wenn man wirklich den Spieler die Freiheit gibt, zu sagen, ey, pass auf, hier ist eine Open World, du kannst alles machen, was du möchtest, du kannst auch herum experimentieren, du kannst entdecken. Oder aber du folgst nur der Story, so wie ein Schlauch-Level-Ding, wenn sie das wirklich mal so machen. Mir fällt jetzt kein Beispiel dazu ein, aber das wäre eigentlich ganz cool, wenn sie es so anbieten. Das heißt, für jemanden, der jetzt Bock drauf hat und vielleicht auch sagt, okay, ja, ich verliere mich gerne in dieser Welt irgendwie, oder ich habe nicht so viel Geld, also kann mir jetzt nicht so viele Spiele kaufen, und ich kaufe mir nur ein Spiel, was mich total interessiert, aber das bindet mich eventuell noch 120 Stunden, oder aber so jetzt wie wir, die jetzt sagen, irgendwie, ja, okay, ich habe nicht so viel Geld, ich möchte eigentlich nur die Story folgen, dann ist es natürlich doof, wenn es wirklich so ist, dass man sagt, okay, hier, du hast jetzt aber nicht die Levelzahl erreicht, um gegen den Endboss zu kämpfen. Das ist natürlich eher ein schlechtes Beispiel.
Also ich fand, den Tiefpunkt hat auch Ubisoft tatsächlich erreicht, als man festgestellt hat, dass sie in 2-3 Spielen ein und das gleiche Map-Layout benutzt hatten und nur so eben halt die Texturen und Vegetation und so weiter geändert haben. Das fand ich schon ziemlich frech, ne? Und das war auch so ungefähr der Punkt, wo ich gesagt habe, das reicht mir jetzt. Es muss nicht alles eine Open World sein und manchmal ist weniger mehr. Ich wollte aber noch sagen, zu dem, was Kevin gesagt hat, also es gibt auch kurze Open-World-Spiele, zum Beispiel die Just Cause-Spiele, die liebe ich ja sehr. Seit dem zweiten Teil, den ersten Teil habe ich nie gespielt, aber seit dem zweiten Teil liebe ich die sehr. Und die sind nicht allzu lange. Und da kannst du tatsächlich auch die Hauptmission machen und schnell durchkommen, wenn man will.
Ja gut, aber da kann ich wieder, ich persönlich das Problem, da kannst du hier ein Boot, da kannst du ein Flugzeug, da kannst du einen Hubschrauber, da kannst du alles ausprobieren, dann kannst du auch einfach alles zerstören, dann kannst du Kühe an Windräder ketten, da kannst du auch so viel Scheiße nebenbei machen, da also ich verliere schnell die Hauptstory aus den Augen und benutze das echt nur so als großen Spielplatz.
Ich mache immer die Hauptstory, mache nebenbei ein bisschen was kaputt und so, wo ich so gerade bin. Und nach der Hauptmission kannst du ja in die Welt quasi und dann kannst du die ganze Nebenmission ja alle noch machen. Und dann mache ich das immer. Und dann mache ich auch irgendeinen Quatsch und surfe auf dem Flugzeug oder keine Ahnung, was man da alles so machen kann. Ja, schöne Serie, mag ich sehr. Wie sieht's denn bei euch aus? Ihr habt ja schon die beiden großen aktuellen Klötze in den Raum geschmissen. Wie sieht's denn mit euch, eurer Meinung zu DLCs aus?
Ja.
Die Meinung habe ich auch.
Ich kann da keine ernsthafte Meinung zu äußern, weil ich glaube ich noch keinen wirklich gespielt habe, außer vielleicht Dark Souls 3. Und da weiß ich auch nicht mehr welche. Da gab es 2 DLCs und einen habe ich glaube ich mal ausprobiert. Aber da ist ja auch wieder so, das ist glaube ich jetzt passt nicht zum Thema Negativbeispiel, finde ich, weil das echt nur so da geben wir den Fans noch ein bisschen was. Ich glaube, bei Dark Souls würde keiner sagen, das ist ein Negativbeispiel. Da kriegst du wieder neue Waffen, neue Klamotten, neue Gegner, also schwieriger, neue Gebiete. Aber ansonsten müsste ich jetzt lügen, ob ich bewusst wüsste. Also ich habe zum Beispiel bei den Tomb Raider Spielen, bei den neuen, da habe ich alle DLCs gekauft und da sind ist ja auch so ein Klimbim-Scheiß bei wie Outfits, Waffen, wo man eigentlich jetzt zum Maßstäblicher sagen müsste, brauchst du nicht, aber in dem Fall sage ich halt, es ist Tomb Raider. Da kaufe ich mir halt das komplette Spiel. So irgendwann, so nach und nach im Sale, habe ich mir die komplettiert. Aber ich habe noch nie ein Spiel, ernsthaft so, weil es halt Open World, wie ich vorhin sagte, so und so weit gespielt und gesagt, so jetzt möchte ich noch den Rest dazu, den ihr mir anbietet. Ich mag es dann, wenn ich höre, wie bei Witcher, wo das echt quasi nochmal, wo es nicht, eigentlich aus meiner Sicht nicht den Namen DLC verdient, sondern wie früher Add-on heißen müsste, wo du weißt, du kriegst echt eine üppige Spielerweiterung, was aber gefühlt, glaube ich, weniger wird.
Du hattest ja früher auf dem PC auch deine normalen Add-ons und du hattest deine Standalone-Add-ons, die du quasi, die auch eine Erweiterung des Spiels waren, aber wo du nicht das Hauptspiel für brauchtest. Und auf, für die, die das nicht wissen, auf PC Add-ons waren quasi die Vorgänger von DLCs, nenne ich mal, weil downloaden konntest du es nicht, deswegen nicht DLC. Und da gab es halt eben die Versionen, die du ganz alleine spielen konntest, ohne das Hauptspiel, und die Sachen, die du mit dem Hauptspiel verbinden konntest und quasi drüber installieren musstest. Ne? Und da war Half-Life zum Beispiel ganz weit vorne mit seinen Add-ons, die du spielen konntest, mit neuen Story-Verlaufen und so weiter und so fort.
Du guckst, meinst du jetzt Episode 1 und 2?
Nein, ich meine Opposing Force und Blue Shift.
Ach, die, ja, ja, okay. Das war ja Standalone quasi, ne? Das war ja, hab ich so.
Nee, das war nicht Standalone. Du konntest es nicht ohne das Hauptspiel spielen. Du brauchst das Half-Life, okay, um da die beiden Erweiterungen zu spielen. Okay. Und ein Standalone-Add-on, die gibt es heutzutage tatsächlich auch. Zum Beispiel hast du auch gespielt. Uncharted Lost Legacy ist eigentlich ein Standalone-Add-on, weil es sollte ja ein DLC werden und wurde immer größer und wurde dann abgekapselt. Na, und das wäre so ein modernes Beispiel für ein Standalone Add-on, DLC, wie man das auch immer nennen will. Also das gibt es tatsächlich heute auch noch, aber sehr selten. Generell dieser Begriff DLC ist ja nun sehr negativ behaftet, weil halt viele Entwickler damit angefangen haben, Sachen, die eigentlich schon auf der Disk sind, zu verschließen und dann Day One schon zu sagen, so Leute, hier nochmal 20 Euro drauf, dann kriegt ihr neue Charaktere, da sind die Fighting-Spiele ja immer ganz weit vorne gewesen, wo man dann entdeckt hat, die Kämpfer sind alle schon auf der Disc mit drauf gewesen, aber leider musstest du die per Paywall kaufen, bis sie dann irgendwann mit ihren Season Pass-Dingern angefangen haben. Aber da wollte ich noch nicht vorgreifen, weil Olli hat bestimmt auch eine Meinung zu DLCs.
Ja, eigentlich nicht. Ich finde DLCs, ist doch, was soll man jetzt sagen? Soll man sagen, ja, schlecht, finde ich toll, finde ich scheiße irgendwie. Also wenn ich ein Spiel habe, was ich total gerne spiele, und irgendwann komme ich zu dem Punkt, wo ich es dann auch durch habe, und ich fand es dann, sagen wir mal, geil, finde ich es halt schade, dass ich es eben durch habe, bin traurig, und wenn dann halt irgendwann mal ein DLC kommt, dann finde ich es geil, klar. Ne, und klar, es gibt halt wie bei allen Dingen irgendwie gibt's tolle Sachen, ne, oder halt weniger gute DLCs, also keine Ahnung, man kann das, glaube ich, nicht so verallgemeinern, man kann jetzt nicht sagen, die ist generell scheiße oder die ist toll oder so, je nachdem, kommt halt, liegt auch am Entwickler, ne? Wie Kevin schon sagte, Witcher 3, wir haben sicherlich coole DLCs rausgehauen, ja, keine Ahnung, also, deswegen, grundsätzlich finde ich eigentlich nicht scheiße, weil, wenn man Fan von irgendwas ist, warum denn nicht, ne? Warum denn nicht, ist doch okay.
Ich finde, glaube ich, das Problem liegt an dem, nicht an dem Wort, an den Worten an sich, weil DLC steht ja, wie gesagt, wie Florian gesagt hat, nur für Downloadable Content, also herunterladbarer Inhalt. Und das ist halt inzwischen, hat eine immense Bandbreite. Das ist, kann eben von einer Story, kann eine Story-Erweiterung sein oder Ergänzung sein, die dir 4 Stunden Spielzeit beschert. Es kann aber auch einfach nur eine poplige Waffe oder sogar nur Waffenskin sein. Die bieten ja alles unter dem Begriff DLC an. Deswegen, wahrscheinlich, wenn ich DLC höre, denke ich halt nicht in erster Linie an Add-on, sondern ich denke tatsächlich nur an Klimbim, den sie mir zusätzlich verkaufen wollen. Den du dir früher freispielen konntest und nicht kaufen musstest.
Ja,
Ja.
Gut, aber Addon, wie früher schon sagte, Addon so gibt es ja eigentlich nicht mehr.
Ja, deswegen schimpfen sie es wahrscheinlich manchmal, also manche Spiele sagen dann Story DLC, ist noch wieder unterschrieben, ja, okay, nur vom reinen DLC, ne?
Das ist, ja, okay, stimmt.
Ich habe zum Beispiel heute gerade gesehen, also gekauft habe ich sicher noch nicht angeguckt, das ist aber Control zum Beispiel, bekommt jetzt, ich glaube sogar schon den zweiten, ich glaube, das ist sogar da ein Story DLC, oder den ersten, auf jeden Fall. Das
ist der erste, ja.
Ja, oder der erste, ja, aber das ist glaube ich sogar ein Story DLC. Origins hatte auch, nee, Odyssey hatte auch mehreren Kram, den du runterladen konntest, auch von Anzügen und bla bla, aber kriegt er ja mit Atlantis, glaube ich, auch noch quasi ein Story-DLC. Auch nicht gespielt, ja, aber deswegen, ich muss gestehen, das ist bei mir eher negativ behaftet, nur rein DLC, weil ich da eher an den ganzen kleinen Klimbim denke und Figuren, die sie mir verkaufen wollen, die im Fall von Street Fighter zum Beispiel denn ja eigentlich nicht mal downloadable Content sind, sondern freischaltbarer Content, der schon existierte.
Nur hinter einer Paywall versteckt. Was haltet ihr denn von Season Pass? Sie haben ja sich, die haben es ja trotzdem noch geschafft, einen draufzusetzen auf diesen DLC-Kram, der dann da, ich sag mal, 90% der DLCs waren ja wirklich irgendwie hier. Bethesda hat ja auch so gut zugeschlagen mit ihren Pferdeskins und so ein Scheiß. Da kannst du ja zig hunderte Euros ausgeben, nur für irgendwelche Waffenskins und Pferdeskins und Hüte und keine Ahnung. Und für mich war dann die Krönung des Ganzen der Season Pass, der dann irgendwann erfunden wurde, wo du schon im Vorfeld weißt, okay, die haben eigentlich schon alles Mögliche fertig und das kommt jetzt im einen Monatsrhythmus raus oder was auch immer. Das finde ich halt, ich persönlich, nicht so geil. Ich finde es bei den Kampfspielen finde ich interessanter, so wenn es da auch wirklich dann erst rauskommt, weil wenn jetzt zum Beispiel ich mag ja sehr gerne Dragon Ball FighterZ, so und da kommen ja bis heute noch diese Fighter Pässe raus, so da so nennt sich der Season Pass da und immer neue Charaktere und somit ist das Spiel dann auch wieder interessant sozusagen, ne? Und das finde ich ganz cool, dann das ist so ein positives Beispiel bei mir, ne? Während ich andere Spiele eben halt eher schwieriger sehe mit Season Pass Dingern, so gerade die EA und Ubisoft Sachen, wo du schon im Vorfeld weißt, okay, das ist alles fertig, die wollen nur in absehbarer Zeit nochmal die Leute zur Kasse bitten, ne? Das finde ich halt immer sehr schwierig.
Ist die Frage, ob es wirklich immer fertig ist, was also erstmal kommt es beim Deals bei der Season Pass drauf an, welches Spiel, welche Inhalte werden angeboten. Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals ein Spiel wirklich gekauft habe, gleich von vornherein mit Season Pass. Meistens hole ich mir die irgendwie nachträglich, weil eine Sache hat der Season Pass ja Positives auf jeden Fall, unabhängig vom Inhalt. Du bezahlst weniger, als wenn du den ganzen Kram, der da drin ist, einzeln kaufen würdest. So, und zum anderen ist es ja, glaube ich, dass man gefühlt seit Jahren immer den gleichen Preis für Spiele bezahlt, aber die Produktion immer teurer wird und sie, glaube ich, damit versuchen, das zu kompensieren. Weil der Aufwand wird ja immer größer, aber Spiele kosten gefühlt ja immer noch 60 Euro. Gut, inzwischen sind die, glaube ich, Konsolen schon auch gerne mal bei 70. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht so. Aber wie gesagt, das würde bei mir auf den Inhalt ankommen. Also ich sag mal so, denn Multiplayer-Maps würden mich nie reizen. Wenn das heißt, da kommt dann die Story-Erweiterung und dann kommt die und die ist da mit drin. Okay.
Ich find's halt immer schwierig, wenn du, ich sag mal, wenn ich jetzt wie bei Smash Brothers oder so, wo dann irgendwann mal gesagt wird, jo, hier gibt's einen Fighter Pass, da kommen noch 10 Kämpfer dazu, aber welche wissen wir selber noch nicht, weil wir fangen jetzt an, die zu entwickeln. Das finde ich in Ordnung. Aber bei sehr vielen Ubisoft- und EA-Titeln, ohne jetzt, also ich will die beiden Firmen nicht so verteufeln und darauf festnageln, aber da fällt's mir besonders auf. Das Spiel kommt, ist noch nicht mal draußen und die benennen dir schon, wie sie die Erweiterung heißen, worum es geht und so weiter. Und du weißt schon im Vorfeld, was kommt raus. Und das ist für mich persönlich ein Indiz, dass das schon eigentlich zu 90% fertig ist, wenn es nicht sogar schon fertig ist. Weil meistens kommen die ersten Season Pass Inhalte ja auch schon 2-3 Wochen nach Release raus. Also müssen sie schon fertig gewesen sein. So, und das finde ich eher halt schwierig. So, es ist immer so für mich eine andere Sache, auch bei den DLCs, wenn jetzt CD Projekt Red noch sagt, okay, das Spiel ist jetzt ein Jahr draußen, wir kündigen jetzt eine Erweiterung an. Das ist für mich eine komplett andere Nummer, als wenn das Spiel noch nicht mal draußen ist und schon der Season Pass samt Inhalte bekannt ist. So, das stinkt für mich immer so ein bisschen zum Himmel. 2K macht das auch gerne mit seinen WWE-Spielen. Da gibt es ja auch Season Pass. Und da ist ja auch schon im Vorfeld bekannt, was da alles mit drin ist, wo du eigentlich nur weißt, okay, das vor 20 Jahren auf der PS2 oder so wäre das alles noch freischaltbarer Content auf der Disc gewesen. So, und das nervt mich halt sehr ab.
Ja, kann ich nachvollziehen. Gerade beim letzten Beispiel kann ich jetzt nicht so richtig widersprechen, wenn sie nur neue Charaktere zum Beispiel einführen. Aber ich sag mal, wenn sie zwar schon wissen, sie machen noch ein Story-DLC, ich will den Entwicklern jetzt nicht unterstellen, dass sie das auch schon alles fertig entwickelt hatten und einfach nur wieder aus dem Spiel rausnehmen. Hat sicherlich auch gegeben, aber du kriegst ja trotzdem meistens ein Spiel. Das hat die Geld gekostet in der Produktion, kostet dich XY, so ich sag jetzt mal 60 Euro. Da hast du deine XY-Stunden und du hast dein komplettes Spiel. So, und mit dem Season Pass haben sie nochmal mehr Inhalt hinten drauf, wo die Geschichte weitergeht oder so. Wie gesagt, ich schieb das immer noch auf die Produktionskosten. Ich weiß, ich habe noch weder bisher einen Podcast gehört, noch einen Bericht gelesen oder irgendwas, wie das so um die steht. Ich denke, die werden ihr Geld verdienen, aber die werden halt auch mehr investieren müssen inzwischen als früher. Früher hast du auch ein Spiel in 2 Jahren fertig gekloppt, oder ich glaube noch nicht mal. Ich habe irgendwelche Podcasts gehört, so alte Spiele, die hast du in 9 Monaten durchgeprügelt da damals. Das schaffst du heute nicht mehr und auch nicht mehr mit 5 Leuten und so eine Scherze. Da hängt ja überall Geld hinter, dass sie irgendwie manche einfach nur versuchen, gerecht vielleicht wieder reinzuholen und andere einfach nur das und noch was obendrauf. Da gibt es ja halt auch genug Beispiele, mit Klimbim Geld zu verdienen.
Da könnte man schon das nächste Thema aufgreifen, was auch auf jeden Fall ein Trend gewesen ist, den viele mitgemacht haben, den ich extrem negativ sehe, der, ich glaube, nicht mehr ganz so extrem gefordert ist, aber immer noch vorhanden ist, und zwar die Ultimate-Team-Sachen. Investiere Geld in irgendwas, was dir in einem Jahr nichts mehr nützt, weil dann die nächste Version da ist.
Da bräuchten wir jetzt Finchy, da bin ich raus.
Ja, ich finde das sau schwierig. Ich verstehe diesen Reiz, so eine Art Sammelkarten zu sammeln und sich dann da seine Mannschaft zusammenzustellen. Beim Fußball jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt mal FIFA nehmen. Aber diese Ultimate-Team-Geschichten gab es ja auch bei NBA und so weiter und so fort. Ne? Und das fand ich halt immer sehr, sehr schwierig, weil deswegen finde ich es auch gut, dass es in einigen Ländern verboten ist, weil es als Glücksspiel gilt. Weil ich sehe das auch so, für mich das auch Glücksspiel. So, ich investiere Geld und hänge da an einer Art Automatensystem und versuche immer noch mehr Geld reinzustecken, um noch was Besseres zu erzielen, um in Anführungsstrichen den Jackpot zu kriegen und den besten Spieler zu kriegen und so weiter. Und das ist halt schwierig. Und dann nochmal gepaart damit, dass wir dann im nächsten Jahr, wenn das nächste FIFA rauskommt, muss ich den ganzen Kram wieder von vorne anfangen. Das finde ich halt ziemlich schwierig so, ne? Und das war ja eine Zeit lang sehr hoch im Trend und sehr begehrt. Da bin ich so ein bisschen froh, dass das ein bisschen abgeflacht ist und hoffe, dass es vielleicht demnächst ganz verschwindet.
Da musst du mir jetzt mal zum Verständnis und bevor ich meinen Beitrag dazu erzähle, sagen, wie das da funktioniert. Wertest du damit vorhandene Spieler auf? Kriegst du neue Spieler, die du gar nicht im Spiel hättest? Oder wie funktioniert das da genau mit dem Ultimate Team?
Ja, du würfelst quasi, Ultimate Team kannst du eigentlich auch als Lootbox sehen, so. Das ist im Prinzip eine Art Lootbox, so. Du bezahlst Geld, du weißt nicht, was du dafür kriegst, und dann kommt da irgendein Spieler XY, entweder ist ein Schrottspieler für dein ultimatives Team, du musst ja deine Traummannschaft zusammenstellen, sozusagen, dein ultimatives Team, und um die Spieler zu kriegen, die du haben willst, musst du natürlich sehr viel Geld investieren, damit du irgendwann mal diese Spieler erhalten kannst, ne? Und ähnliches Prinzip, es ist im Prinzip eine Lootbox mit anderen Namen, so, ne? Wo wir dann beim nächsten Thema wären, so, da hat ja auch, ich glaube, das ganze Lootbox-Ding
Moment, bevor du zu Lootbox übersprichst, also reden wir da wirklich von Spielern, die man auch so im Spiel gar nicht kriegen kann?
Nicht in dem Modus. Du musst sie doch kaufen.
Doch, kannst du schon, natürlich.
Ja?
Nein, es ist schon so, wie Florian sagt, man kauft halt Lootboxen und da hast ja Spieler drin, sagen wir mal, du möchtest jetzt, ich sag mal, die deutsche Nationalelf möchtest du gerne haben. So, du hast jetzt halt Spieler, kaufst jetzt so eine Box, sag ich mal, und du hast jetzt, ich sag jetzt mal, 8 französische drin. mit denen kannst du natürlich nichts anfangen, weil du willst ja eine deutsche Mannschaft haben. So, das ist halt, ist schon ein Glücksspiel, klar. So, und dann hast du jetzt aber die Möglichkeit, diese ganzen Franzosen zu verscherben, weil irgendeiner möchte die vielleicht haben. Dadurch kriegst du halt so eine Ingame-Währung und dann kannst du dir gezielt deutsche Spieler kaufen. Das kannst du dann schon machen. Aber also du musst jetzt nicht die ganze Zeit Lootboxen, nur um halt die deutschen Spieler zu kriegen. Das musst du nicht unbedingt. Das
aber kannst die, du diese Währung, die du da kriegst, die steht ja, ich meine, ja, das so verstanden zu haben, dass sie so extrem gering ist, dass du trotzdem gezwungen bist, da Geld zu investieren. Also
du musst sowieso Geld investieren, natürlich. So, also ich habe das, ich habe jahrelang FIFA gezockt, da kenne ich mich da ziemlich gut aus. Und ich habe nur Ultimate Team gezockt, weil das halt eigentlich auch das am meisten Spaß macht. Und ich kann verstehen, wenn man das als Außenseiter das kritisiert, weil im Grunde genommen ist es scheiße, definitiv. Aber es gibt, also ich habe einen Kumpel halt, der spielt tatsächlich nur, der hat eine PlayStation 4 und der zockt nur dieses eine Spiel und investiert so im Jahr, sag mal, 600-700 Euro nur in Ultimate Team. Und der weiß natürlich was, der macht das schon seit Jahren, bestimmt 10 Jahre oder so. Und der weiß natürlich schon, dass wenn ein neues FIFA rauskommt, dass das dann alles hinfällig ist. Na klar kannst du noch das alte spielen, aber das macht ja dann keiner mehr. Und er weiß, ich meine, der ist ja auch, der wird bald 50 irgendwie und der weiß, der ist ja vernünftig genug. Ich finde es problematisch eher bei Kindern und Jugendlichen, da ist es schon so, aber bei erwachsenen Leuten, die, ja, das bleibt ihnen ja unbenommen, wie sie ihr Geld ausgeben. Und dann ist das halt. Ist das halt eben so. Aber du kannst dir Lootboxen kaufen und die Spieler, die du nicht mehr brauchst, die verkaufst du. Na klar, kriegst du jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld dafür, da gebe ich dir recht, Florian, aber mit dem Geld, was du hast, kannst du ja schon auch gezielt eine deutsche Mannschaft zusammen kaufen. Das geht schon. Also, möglich ist das.
Also ich wollte jetzt, wie gesagt, jetzt nicht so detailliert jetzt FIFA erklärt bekommen, bitte, aber das zu wissen, ich wollte nur halt wissen, bevor ich mein Beispiel nenne, ob das überhaupt ungefähr dem gleichkommt. Also es ist entfernt, aber ich zum Beispiel spiele ja jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, AFK Arena, was eigentlich ein Free-to-Play-Spiel ist auf dem Handy. Da sammelst du auch im täglichen Betrieb deine Kristalle und Währung und was ich was da, kannst du alles mit Geduld einfach machen. Und wenn du dann deine 2700 Kristalle hast, dann kannst du einmal 10 Karten ziehen und hoffst dann natürlich, dass du, also in meinem Fall jetzt nicht mehr neue Helden kriegst, sondern die, die du schon hast, weil du die Karte XY mal brauchst, um ihn wieder aufzuwerten. Und da habe ich jetzt auch sicherlich schon mal so insgesamt, seitdem ich spiele, vermutlich auch schon 100 Euro reingesteckt, in der Hoffnung, dass ich nicht jetzt eine Lootbox, aber beim Kartenziehen ist auch Zufall, dass ich da mal die kriege, die ich haben will, damit ich die wieder aufstufen kann. Also insofern kann ich das natürlich je nach Spiel tatsächlich nachvollziehen. Deswegen wollte ich wissen, ob das ungefähr ähnlich ist bei FIFA. Und da ist es ja auch so, ich könnte das ja wahrscheinlich auch mit Geduld irgendwann kriegen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber nicht.
Ja, du musst ja, du, nee. Bei seinem Spiel könntest du, ohne Geld zu investieren, an dein Ziel kommen. Bei Ultimate Team kannst du es nicht. Du kannst ja nicht ohne Geld natürlich zu investieren, kannst du ja bei Ultimate Team.
Ja, natürlich das, kannst du das.
Ja, wie willst du denn da Ingame-Währung verdienen? Oder geht das?
Na klar, es ist so, du kriegst ja, wenn du das Spiel dir jetzt kaufst, sag ich mal, und du willst Ultimate Team machen, dann kriegst du ja von EA so eine total beschissene Kackmannschaft, kriegst du ja gestellt. Das sind jetzt so Spieler, die auch nicht zueinander passen, aber du kriegst auf jeden Fall deine 11 Leute zusammen, einschließlich Ersatzspieler. So, und mit denen kannst du natürlich zocken. Klar, du spielst dann scheiße, weil, ne, das ist eine ganz niedrige Mannschaft, so von den Werten her. Und dann hast du aber die Möglichkeit, ich meine, ich kenne wenige, die das machen, also wirklich, wenn nur Kids, die kein Geld investieren, dann hast du aber die Möglichkeit, zocken, weil du kriegst, egal ob du gewinnst oder verlierst, wenn du gewinnst, kriegst du mehr, aber du kriegst dann diese Ingame-Währung. Das ist minimal, das ist wirklich wenig, aber wenn du jetzt wirklich sparsam bist und du hältst das so und du zockst wirklich, was weiß ich, jeden Tag 20, 30 Spiele oder so, bei Kiddies Gerners, dann kannst du dir nach und nach mit viel Geduld, kannst du dir da eine Mannschaft zusammen kaufen. Klar wirst du dir wahrscheinlich nicht jetzt Ronaldo leisten können, weil der kostet Ingame-Währung, was weiß ich, 2,5 Mille oder so. Aber du kannst schon eine ganz ordentliche Mannschaft, die auch wirklich in den oberen dabei ist, kannst du dir zusammenspielen. Das geht auf jeden Fall. Aber es ist echt, es ist wirklich nur für Leute, die entweder arbeitslos sind oder halt Schüler, die wirklich nur das zocken, irgendwie nonstop. Also ansonsten hast du da keine Chance.
Okay, so, dann ist das also.
Theoretisch ist es möglich.
Also das wusste ich tatsächlich nicht, aber ich habe auch noch nie gehört, dass das irgendeiner macht. Ich höre immer nur Geld investieren, Geld investieren. Und ich glaube auch nicht, Das ist ja wie mit den Star Wars Battlefront Sachen, wo man mal ausgerechnet hat, wie viele tausende Stunden du investieren musst, um das freizuschalten. Also ich denke, wenn du wirklich bei Ultimate Team ohne einen Cent zu investieren die deutsche Nationalmannschaft haben willst, das müssen ja so viele tausend Stunden sein, das ist einfach... Da würde also ich kenne
tatsächlich halt sagen, mein Neffe zweiten Grades, der macht das tatsächlich so. Und der hat, das ein konkretes Beispiel gewesen, der zockt aber wirklich nur dieses eine Spiel. Und das auch wirklich, das hat er dann auch erst nach einem halben Jahr zusammen. Während dann schon die ersten FIFA-Leute da schon kein Interesse mehr dran haben, dann hat er so seine Mannschaft zusammen. Der investiert aber auch nichts. Also außer Zeit. Sehr viel Zeit. Voll. Aber das geht. Das ist wirklich möglich.
Also ist es ganz klar, kann man sagen, weil wir gerade Beispiel Battlefront und FIFA definitiv, die fahren das, was du kriegen kannst, so dermaßen runter, dass du so viel Geduld aufbringen musst, dass das wahrscheinlich Normalsterbliche nicht mehr tun, weil sie irgendwie da irgendwo aufhören oder sagen, scheiß drauf, jetzt gebe ich die 5 Euro oder was auch aus. Ja. Aber gut, wenn man das über die Zeit rechnet, ich habe ja zum Beispiel, ich spiele auf bei dem AFK-Arena spiele ich schon 3 Accounts inzwischen, weil du halt bei irgendwann kommst du dann nicht mehr weiter oder so. Beziehungsweise möchtest du dann nicht mehr dich durchwuseln, dann spiele ich halt 3. Und ich merke bei einem Account, ich kriege nie die lila Karten, die ich brauche, die sinnvoll sind. Dann kriegst du eine Müll und Müll und Müll und da wird es wahrscheinlich dann irgendwann auch. Aber passt insofern nicht ganz so das Beispiel, weil man da schon irgendwann weiter käme. Also irgendwann kriegst du das halt, da brauchst du aber gefühlt nicht so viel Geduld wie bei den Spielen. Obwohl mich das echt wundert, weil es ein Handyspiel ist.
Was mich halt voll nervt, ist, ich weiß, dadurch generieren die noch mehr Geld als sowieso schon, aber ich glaube, diese Debatte wäre gar nicht so krass, wenn die jetzt einfach diesen Zufallsfaktor rausnehmen würden, weißt du? Wenn die generell sagen würden, so Ronaldo kostet 30 Euro, den du kaufen willst, dass du die gezielt kaufen könntest, ne? Klar, da machen sie dann im Endeffekt weniger Geld mit, weil du eben halt dann die schneller zusammenkriegst, aber ich glaube, dann würden die Leute auch nicht so viel meckern über diese Lootboxen, als wenn da dieser Zufallsfaktor drin ist oder raus ist. Versteht ihr, wie ich meine?
Klar, das denke ich mir bei meinem Spiel da auch, aber klar. Entweder müssen sie das dann teurer machen, damit sie was von haben, die denken sich auch so. Ich meine, je nach Schmerzgrenze der Leute, wie oft kaufe ich mir diese blöden Kristalle und ziehe zufällig 10 Karten, in der Hoffnung, das zu kriegen, bevor ich Karte XY von Hause kaufen würde. Die bieten das halt auch gar nicht erst an. Wahrscheinlich, um das anzubieten. Also du kannst auch nicht sagen, so, den Held kannst du dir jetzt direkt kaufen, ist nicht. Dafür machen sie dann ganz selten mal so Events, mach das und das und das über so und so viele Tage, da sammelst du Punkte, noch irgendwelche andere Währung und dann kannst du die einlösen gegen den und den. Also wenn ich so das höre im Vergleich, scheint tatsächlich, was mich wundert, mein Handyspiel fairer zu sein als ein FIFA, was noch wahrscheinlich noch mehr Leute spielen, obwohl da wäre ich mir noch nicht mal so sicher. Ich kenne keine Spielerzahlen von AFK Arena, aber...
Das weiß ich nicht, aber also was ich schon weiß ist, da gebe ich dann Olli recht, es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die wirklich nur die Konsole haben, nur für dieses eine Spiel und für die gibt es dann auch nichts anderes, ne? Das ist dann ja auch, obwohl ich es trotzdem absurd finde, wenn jemand da fast oder auf die 1000 Euro zugeht, die er nur in dieses eine Spiel verballert, das finde ich schon heftig, ey. Ich finde es legitim, wenn einer da die Kontrolle drüber hat, ist in Ordnung, ne? Aber ich finde es für mich persönlich in meinem Rahmen finde ich das krass.
Ja. Geht halt auch schnell, je nachdem, wie groß die Beträge sind, ne? Da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Ja, so, jetzt kannst du theoretisch dann aber auch mit Lootboxen, obwohl eigentlich sind wir schon fast bei Lootboxen gewesen.
Das sind doch Lootboxen. Nur in Kartenform.
Es gibt noch einen anderen Trend. Remaster und Remakes. Gab's ja früher nicht, logischerweise. So, also vor 30 Jahren, weil da war ja alles neu.
Da gab es Portierungen.
Ja, das ist mir gerade so eingefallen.
Das ist bitte? Aber... damals gab es ja nur Portierungen, aber aus heutiger Sicht, du kannst auch nicht sagen Remaster, aber das war ja damals auch sehr skurril. Je nachdem, was du für ein System hattest, sah ein Spiel komplett anders aus auf dem anderen System. Ne? Wenn du jetzt so... Du hattest ja immer die C64-Version meinetwegen und dann die Atari ST-Version oder so. Und später noch die Amiga-Version, die sahen ja so unterschiedlich aus, obwohl es das gleiche
Spiel war. Ja, das liegt aber vielleicht daran, weil die Systeme ja auch sich noch zu sehr unterschieden. Heutzutage in Xbox und PlayStation sind halt sehr ähnlich. Ne?
Genau.
Und vielleicht, ich denke mal, daran liegt das halt. Ne?
Tja, aber das ist tatsächlich ist der so aktuellen Konsolengeneration geschuldet, auf jeden Fall ein Trend. Bin ich auch dabei, ja.
Aber das wundert mich, weil es wird, gut, es gibt jetzt Sachen, wie gesagt, ich will ja nicht wieder so ins Detail gehen, wie wir schon ein paar Mal sind, so Sachen, PlayStation 1 Spiele auf PlayStation 4 portieren, okay, das ist ja auch viel, also nicht, das ist ja keine Portierung, sondern Remaken teilweise sogar, ist ja schon kein Remaster mehr meistens, das ist ja ein ganz anderer Aufwand, als einfach nur zu sagen, PlayStation 3 bringe ich nochmal auf PlayStation 4. Nintendo ist wieder ein ganz besonderer Fall, dass sie von der Wii U viel auf die Switch porten. Klar, Wii U hat sich nicht gut verkauft, aber die Spiele waren alle toll und haben wenig Leute gespielt, die möchten sie jetzt wieder an den Mann bringen. Das ist der Punkt, aber und Last of Us so ganz am Ende der PlayStation 3 Zyklus nochmal auf die 4 bringen. Okay, ist ja auch der DLC mit drin, wie ich festgestellt habe, den braucht man zum Beispiel auch nicht separat kaufen. Ich denke immer viel zu oft bei den Sachen als jemand, der das Original schon gehabt hat, und denkt mir, warum bringen sie den gleichen Scheiß nochmal raus? Und ich muss an der Stelle gestehen, ich kann mich immer sehr schwer in die Position versetzen, dass das vielleicht einfach Leute auf der Vorgängergeneration gar nicht gespielt haben. Muss ich daher mal gestehen, dass ich deswegen wahrscheinlich immer überwiegend negativ. Ich weiß, ich sage immer so hier, Resident Evil, jetzt die drei Teile, ja, sind alle von der PlayStation 1, kommen jetzt auf 4, das ist doch geil. Spyro sind drei Generationen zwischen, Crash Bandicoot sind drei Generationen zwischen, dann gibt sowas. Da steckt ja auch wesentlich mehr Arbeit drin, als wenn sie halt die Grafik überpolieren, den DLC mit reinpacken, den sie hatten, und das dann nochmal auf die 4er bringen. Aber ich glaube, das wird jetzt auch von PlayStation 4 auf 5 wahrscheinlich, weiß ich gar nicht. Also es könnte nochmal passieren, aber müsste ja eigentlich nicht, weil sie ja gesagt haben, die PlayStation 4 Spiele laufen da auch. Aber woher der Trend kommt, weiß ich nicht. Haben sie nicht genug eingenommen mit dem Originalspiel? Wollen sie es einfach nochmal versuchen zu verkaufen?
Ja. Ich vermute mal jetzt, wenn jetzt die neuen Konsolen kommen, also Remaster wird es wahrscheinlich dann nicht mehr so viel geben. Remake sicherlich noch, ne? Aber Remaster, wenn alles abwärtskompatibel ist, ja, dann.
Also der Trend hat ja auf der PS3 und so schon angefangen mit den Remastern, ne? Und damit hat Sony ja angefangen, die haben ja God of War 1 und 2 als Remaster, die haben ja diese Classics HD, haben sie das ja genannt damals noch. Da gab es ja das Wort Remaster noch nicht. Es gab das Wort Remaster natürlich schon immer, aber noch nicht so als diesen Begriff für alle Gamer, die dann sofort wissen, was damit gemeint ist. Und dann da habe ich es halt wahrgenommen, ne, dass sie eben halt God of War 1 und 2 remastert haben und solche Sachen. Ne? Und auch ziemlich aufwendig. Wir haben jetzt auch eine ziemlich kackfreche Portierung von Shadow Man wird kommen noch auf die PS4. Wo sie wirklich die Urversion genommen haben, alles ein bisschen höhere Auflösung, sieht mega kacke aus. Ist unfassbar, das ist einfach nur kackfrech, was sie damit machen.
Ich habe leider nur die Headline gelesen und habe gedacht, geil. Aber ich dachte, die machen sich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit.
Ne, da ist nichts dran. Das ist Kantenglättung und das war's. Das ist unfassbar. Okay. Also, das
aber ich dachte, da wäre Night Dive bei, oder nicht?
Wie bitte?
Ich hatte gelesen, dass das auch Night Dive Studios machen und die machen ja eigentlich ganz coole oder haben bisher ganz coole Remaster gemacht. Oder Remakes sogar. Ne, Remakes glaube ich nicht, aber eigentlich ich glaube, Night Dive ist hier sogar für, weiß ich, ob die auch für Baldur's Gate und sowas alles zuständig sind. Die machen ja ziemlich viel oder gefühlt nur in der Richtung. Und dann dachte ich eigentlich, cool, die machen das auch. Hab da mehr erhofft.
Wie heißen die du meintest?
Night Dive.
Nee,
die haben irgendwie auch Shadow
Entertainment.
Okay, gut. Ja, dann kenne ich nicht.
Ja, stimmt. Valiant Entertainment und Night Dive Studios. Steht hier.
Cool, da habe ich aufgrund des Namens mehr erhofft.
Ja, und das ist einfach eiskalt die PlayStation-Version in 1080p hochgerannt. Es sieht so kacke aus, das ist unfassbar. Ich musste das mal, das ist das Bild aus der PS4-Version. Das ist eine Frechheit, Alter, dass sie wirklich, die Leute haben ja damals schon immer gesagt, ja, warum macht ihr denn so neue Remakes von Spyro und so? Bei Shadow Man habe ich in die Gruppe gepackt. Bei Shadow Man kann man wirklich sehen, was passiert, wenn man ein PS1-Spiel nur ein bisschen poliert und auf die PS4 bringt. Das ist eine Frechheit, dafür überhaupt mehr als 5 Euro zu verlangen.
Na gut, das sieht jetzt ein bisschen aus nach der PC-Version. Die war jetzt auch nicht super schick.
Es ist unfassbar, ey. Und das nennen die Remaster. Hey, sorry. Ja, es ist remastered, weil sie es aufgehübscht haben, aber wirklich
ein bisschen
überarbeitet
ist da nichts. Ja, ein bisschen Programmieraufwand haben sie wahrscheinlich schon, um so auf die Architektur, obwohl auch wenn es AMD ist. So, jetzt läuft ja zum Beispiel auch so die Good Old Games Version auf PC, das läuft alles nicht so ganz problemlos, um es auf heutigen System zu laufen zu kriegen. Also ein bisschen Aufwand müssen sie reinstecken, aber wie gesagt, mehr als, wenn das so aussieht, mehr als 10, 20 Euro und auf keinen Fall.
Tja. Crazy. Was hat denn Night Dive Studios gemacht? Ich kenne die gar nicht.
Ich glaube System Shock zum Beispiel. Also die, ich bin der Meinung, der Name taucht öfter mal auf. Ich bilde mir ein, dass sie sogar diese Baldur's Gate Dinger gemacht haben, die jetzt auf der Switch und so auch sogar drauf sind.
Okay.
Ich google jetzt mal. Gucken. Bring in Lost Forgotten Games.
So. Ja, die Baldur's Gate und hier Torment und sowas und die sind ja richtig gut geworden. Also so vom. Die sehen natürlich nicht geil aus, aber im Vergleich zur Urversion schon okay.
Doom 64 sind die für verantwortlich. Turok anscheinend.
Die Turok haben
2, Forsaken.
Boah, Turok 1 und 2, ne? Die Remaster sind perfekt, Alter. Ich hab sie ja beide für die Switch und ich lieb die, ey. Mega. Schön 60 FPS, der Nebel ist weg, du siehst endlich mal was, aber du kannst ihn auch optional hinzufügen. Das spielt sich so butterweich, das ist wirklich schön. Und Doom 64 bin ich auch scharf, weil alles, was an Doom 64 nicht gut war damals auf dem N64, ist jetzt nicht mehr da und damit ist das Spiel ja richtig geil. Das ist ja unter Doom Ultras ist das ja, gilt das ja als das echte Doom 3. Und ich habe Doom 64 auch voll geliebt, ey.
Aber das war halt
okay, aber ich.
Ja? Ich habe den auch mehr zugeschrieben, als ich dachte. Also, es ist so. Ich kenne zwar gefühlt jeden Titel vom Namen her, aber wirklich gute Arbeit haben sie. Die scheinen hauptsächlich damit beschäftigt zu sein, für Good Old Games zu portieren. Ich weiß noch ja, nicht aber mal.
Turok 1 und 2 haben sie auch gemacht, oder nicht?
Hast du irgendwie. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie das auch. Weil er leitet mich gleich auf Steam-Seite. Ich weiß nicht, ob die auch für die Switch-Varianten zuständig sind. Das sehe ich hier, kann ich der Seite nicht entnehmen.
Ja, ich habe ja auch das Turok 1 hatte ich mir, weil ich hätte ja niemals gedacht, dass es auf Konsole kommt. Das habe ich mir ja schon auf Steam gleich zur Release geholt. Nachdem ich habe da ein, zwei Videos abgewartet, weil ich da immer ein bisschen skeptisch bin, aber die PC-Version auch mega gut steuerbar und also wirklich die Turok-Dinger, wenn man über die Grafik hinwegsehen kann, ist wirklich gut. Wobei sie sich da Mühe gegeben haben. Die haben neue Lichteffekte und sowas eingebaut, neue Schatten und so. Das ist schon. Wenn du die Vergleichsbilder siehst, dann siehst du schon einen sehr extremen Unterschied. Jetzt abseits von der höheren Auflösung. Ne? Ist schon okay. Also, mag ich sehr. Und Doom 64, ey, ich warte nur darauf, dass du die PS4-Version einzeln kaufen kannst. Die ist im Moment nur beim. Nee, Quatsch, hat sich schon erledigt. Ich war vor ein paar Tagen der Meinung, dass sie nur als Vorbestellerbonus oder Inhalt der Deluxe Edition von Doom Eternal dabei war. Aber dann habe ich nochmal geguckt, das kostet irgendwie 6-7 Euro oder so. Und Doom 64 ist auf der PS4 richtig, richtig gut geworden. Die haben das Originalspiel ist extrem dunkel gewesen, leider. Sehr, sehr dunkel. Das haben sie ein bisschen angepasst und natürlich daneben halt hohe Framerate und so weiter und so fort. Also es wirklich geil. Wenn ich jetzt noch Duke Nukem 64 kriegen könnte, wäre alles cool.
Habe ich, glaube ich, verwechselt mit dem, ich weiß gar nicht, ist das jetzt Bluepoint? Nee. Auf jeden Fall dieses Studio, das Shadow of the Colossus auch neu aufgemacht hat, die machen, glaube ich, einen wesentlich besseren Job. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich auf Night Dive kam. Ich habe den Namen öfter gelesen, als ich dachte.
Ja, ist ja auch eine Geldsache, ich sag mal, wenn Sony und so wie hier Retro Studios, so wenn die einen Auftrag kriegen, mach mal eben neues Metroid Prime, dann ist es ein anderes Budget, als wenn einer sagt, ja hier, ey, hau mal Baldur's Gate nochmal raus.
Ja. Wobei ich das halt witzig finde, weil Baldur's Gate, das hat ja auch ein paar Jahre auf dem Buckel, dass sie da tatsächlich auf die Idee kommen, dass so, hau das jetzt nochmal auf die Konsolen. Hat mich schon ein bisschen überrascht.
Da kommt ja, entweder ist es digital schon draußen, ich hoffe, dass da noch eine physische Version kommt. Damit kriegen sie mich ja auf jeden Fall. War für mich persönlich, ich weiß gar nicht, ob das allgemein ein Trend war, aber für mich persönlich war das damals ein Trend, weil das so in meiner Umgebung, bei meinen Freunden war das so ein Trendgenre, was sich so entwickelt hat. Und zwar war das durch Kommandos, dieses Taktik-Strategie-Spiel-Genre, nenne ich es mal. Ich weiß gar nicht, wie man das wirklich nennt. Und wir haben Kommandos 1 und 2 haben wir gefeiert, bis zum geht nicht mehr. Dann kam ja hier Desperado 1 und 2, auch mega geil. Und das sind alles so Spiele, die habe ich echt geliebt. Robin Hood gab es dann auch nochmal, auch geil. Alles so dasselbe Genre, selber Stil. Habt ihr die mal aber gespielt?
Ich habe, glaube ich, Kommandos 1 damals mal, also Kommandos damals mal gespielt.
Ja, Kommandos 2 kommt jetzt als Remaster raus, in schönen HD und so. Da habe ich Bock drauf. Also entweder, vielleicht sogar auf der Switch, ey. Das wäre echt geil.
Ja, somit haben wir schon den negativen Tenor eigentlich erschlagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da ähnlich ticken, dass wenn so von einer Generation auf die direkt nachfolgende, ja gut, wahrscheinlich so immer gemischte Meinung.
Ja, ich bin aber immer dafür.
Länger her ist. Echt?
Ja klar, also ich bin ja nun Performance geil und solange die Leute mir 60 FPS statt vorher 30 geben, bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden. Was halt eine Frechheit ist, ist sowas wie Shadowman, wo du genau weißt, ey, das kann mein Vater genauso programmieren. Da brauchst du mal eben 2 Tage, um die Auflösung zu ändern und 16:9 reinzuballern. Und mehr wird da nicht gemacht da. So, das ist einfach eine Frechheit. So. Aber wenn die wirklich da was Gutes mitmachen, dann bin ich auf jeden Fall immer dabei. Also das ist so, ich habe ja ganz wenige Beispiele von Remastern, die ich nicht gut fand. So. Und Shadowman ist eigentlich so im Moment das Einzige, was mir so einfällt. Und Silent Hill 2.
Olli, was ist denn, wenn sie Spec Ops The Line nochmal remastern?
Ja, also wir kaufen natürlich.
Ja, stell dir mal vor, das Spiel hatte 30 FPS auf der Konsole. Stell dir mal vor, das wäre butterweich. Eine höhere, stell dir mal auf, im 4K, Alter. Das wäre doch voll geil. Was ist los?
Würde ich auf jeden Fall kaufen, natürlich, aber wird nicht kommen. Aber
nee, wird auch nicht kommen. Schon cool. Hat das Studio nicht schon geschlossen sogar?
Nee, die haben jetzt gerade irgend so ein, auch, ist das hier sogar ein Free-to-Play-Multiplayer-Shooter gemacht?
Ja, so ein Weltraumgeballer haben die, ne? Glaube ich.
Also die haben vor noch nicht allzu, also entweder haben sie vor noch nicht allzu langer Zeit oder bringen jetzt sogar noch den Wiss was raus.
Die nächste kommt jetzt auch wieder was Neues, aber ich weiß nicht, das hat mich auch nicht interessiert.
Also. Ich glaube im Epic Store ist das sogar irgend so ein exklusives Ding, also die gibt's noch.
Ja, wollen wir mal, was haltet ihr denn von diesem Trend, dieses Netflix für Spiele? Also da kenne ich jetzt einmal den Game Pass natürlich und aber auch PlayStation Now. Also diese, ja, du kaufst halt einen Abo-Dienst.
Also ich glaube,
dass sich das noch, ja.
Ich glaube, für die Konsumenten ist das so ziemlich das Beste, was hier passieren kann, sofern du dich das nicht stört, wenn du digitale Inhalte hast. Ich sehe das aber sehr kritisch gegenüber der Entwickler, ne? Weil wenn ich jetzt gerade, nimm mal Ori and the Will of the Wisps, Ori 2. Ori 2 zum Beispiel, ne? Das Spiel kostet ja, glaube ich, regulär 30 Euro, oder? Wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Mhm. Und im Game Pass ist es ja Day One drinne gewesen.
Genau.
Das finde ich halt, ich weiß nicht, wie die das intern regeln. Vielleicht kriegen die auch von Microsoft so eine gute Zahlung, dass sie sagen, okay, alles klar, lohnt sich. Aber ich finde das krass, weißt du, da entwickelst du, die haben jetzt ja nun 5 Jahre da rumgeschraubt an den Dingen. Und die meisten Leute werden es einfach nicht für 30 Euro kaufen, sondern im Game Pass zocken. Und das finde ich halt schon schwierig so. Aber wenn die ihr Geld daran verdienen, dann habe ich
nichts gesagt. Ja, gut, ich sag mal, Ori, klar, aber Ori hat jetzt auch nicht so viel Geld gekostet. Wenn ich jetzt mal andere Spiele nehme, zum Beispiel Gears of War 5, was ja wesentlich größer ist und wahrscheinlich auch viel mehr Budget hat.
Das aber das wurde ja im Haus entwickelt und nicht durch fremde Studios.
Ori ist, gehört zwar nicht Microsoft, das ist richtig, aber die haben so einen Exklusivvertrag mit denen.
Ja, die haben exklusiv, aber trotzdem mussten die ja 5 Jahre, 5 mal 12 Monate Gehälter bezahlen für keine Ahnung, wie viele Leute da dran saßen.
Alleine ich denke das mal, ist schon. Ich weiß es nicht, das ist richtig, aber ich denke mal, dass da Microsoft schon den da unter die Arme gegriffen hat. Das ist nur eine Vermutung, aber ich denke schon.
Ja, ich denke auch schon, aber es ist. Ich sehe das halt so als jemand, der die Zahlen nicht kennt und das so nur so. Ich habe ja gar keine Ahnung so richtig von dem Innenleben da, wie das da aussieht. Aber rein von außen betrachtet, ohne größere Informationen zu haben, weil das ist ja nicht nur ein Spiel drin, da sind ja etliche Spiele drin. Ne? Ich glaube, wenn die Entwickler ihre Spiele einzeln verkaufen würden, dann würden sie wesentlich mehr Geld verdienen. Aber auf der anderen Seite würden dann so nicht so viele Leute die Spiele spielen, wie sie es wahrscheinlich dann spielen. Also es ist so ein.
Richtig, also schwierig. Microsoft behauptet, ich kann es nicht nachkontrollieren, aber Microsoft behauptet, seitdem sie den Game Pass haben, werden mehr Spiele also tatsächlich abgesetzt. Und zwar einmal als Vollversion digital, aber auch wie als Retail. Und zwar begründen die das deshalb, es geht halt an der schieren Masse an Spielen, die es heutzutage gibt, ist ja nicht mehr so wie früher, gehen halt sehr viele Spiele unter. Und durch diesen Game Pass und so, ich nutze den tatsächlich auch so, ist man halt versucht zu sagen, ah, hier, okay, gucke ich mir das mal kurz an, für eine Stunde, für eine halbe Stunde, egal. So, ich lade dann meistens so irgendwie 10 Spiele nachts runter, ne, und nächsten Tag habe ich sie dann. Und dann gucke ich da mal rein, gucke ich da mal rein, und was mir gefällt, das kaufe ich mir dann entweder digital, jetzt zum Beispiel Indie-Titel, die es halt bei Xbox halt häufig nur digital gibt, oder halt auch als Retail bei größeren Sachen, wo ich vielleicht gar nicht irgendwie dachte, dass das überhaupt was für mich wäre. Und ich denke mal, es geht sehr viel und so. Von daher denke ich schon, dass da was dran ist. Und wie gesagt, und gerade für kleine Entwickler ist es eine Chance, sowieso. Ich habe auch mal ein Interview gelesen, weiß nicht mehr, wer das war, aber da war es halt auch so, die haben gesagt, die finden den Game Pass super, weil die kriegen halt ihre Kohle, ne? Und egal, wie oft sich das Spiel jetzt noch verkauft oder so, ihre Kosten sind definitiv erstmal gedeckt. So, und es gibt dann immer Leute, die sagen, ey, das Spiel ist so cool, weil der Clou ist ja daran, dass so nach 3 Monaten, glaube ich, werden die Spiele herausgenommen, es sei denn irgendwie Microsoft-exklusiv. Das heißt irgendwie, du hast dann nicht mehr die Möglichkeit, dann müsstest du es ja wirklich tatsächlich kaufen, aber du kannst es ja erstmal durchtesten. Oder du zockst halt wirklich nur dieses eine Spiel tatsächlich durch den 3 Monate, das schafft man ja theoretisch, wenn es nicht gerade ein Ubisoft-Titel ist. Also von daher finde ich das ganz cool und ich nutze halt das auch PlayStation Now so quasi als so meine Demo-Plattform, wo ich dann einfach mal Sachen anzocke und wo ich dann denke, okay, das ist jetzt doch nichts für mich, habe ich halt Geld gespart oder so. Da nutze ich das halt. Mhm. Und ich finde schade, dass PlayStation Now, das geht ein bisschen unter, dabei ist das eigentlich auch ein recht cooler Service, finde ich. Und da ist es sogar noch so, wegen dieser PlayStation 3 Problematik, die können ja nicht portieren auf die PlayStation 4, werden diese Titel ja alle gestreamt. Und das finde ich wiederum ziemlich cool, weil du bist sehr schnell drin, vorausgesetzt mal eine gute Internetleitung, aber man ist ja schnell drin in dem Spiel halt, man muss nicht erst noch downloaden. Das finde ich eigentlich sehr geil. Also soweit ist Microsoft ja noch nicht, aber die kommen ja da auch hin, ja.
Ich habe mit diesen Angeboten ein ganz subjektives, persönliches Problem. PlayStation Now zum einen, dass ich gelesen habe, dass viele Titel, wenn du sie nicht doch wieder quasi runterlädst, nur in 720p laufen. Mhm. Ist auf dem 2K-Monitor hier oder 4K-Fernseher ist es jetzt nicht so pralle in der heutigen Zeit. Und ansonsten scheitere ich am Überangebot. Das ist wie in meiner eigenen Spielbibliothek, die über die Jahre jetzt auch auf 900 irgendwas angewachsen ist. Du hast so viel Auswahl, dass ich nicht weiß, wo oder ich dann denke ich, fange ich das Spiel an. Denn es ist ja auch so, dass ich ja auch Podcasts und Videos konsumiere und Beiträge lese und du wirst ja überall mit irgendwelchen Spielen konfrontiert und über Sachen informiert und denkst dir so, oh, das ist cool und das ist cool und ich bin kein Florian, der sagt, ich habe das Spiel und spiele das durch, sondern, oh, das ist cool, installierst du das mal, dann spielst du da rein. Dann spielst du da rein, nach einer Weile gehe ich wieder in Spiel XY und weiß schon gar nicht mehr, wie die Steuerung funktioniert.
Und das gleiche Problem habe ich auch.
Genau. Und das führt mit dazu, dass ich überall reinspiele, aber nichts durch. Und Xbox Game Pass habe ich zum Beispiel, hatte ich vor kurzem wieder abgeschlossen und habe das jetzt wieder gekündigt, weil ich nutze das einfach nicht. Ich nutze es nicht. Weil ich habe auf dem PC hier, ich habe hier die Switch mit Spielen, die ich kaum spiele. Ich habe dann, wie gesagt, mein Steam, ich greife jetzt jede Woche mindestens 2 Spiele beim Epic Store kostenlos ab. Ich habe dann noch hier Odyssey angefangen, im Uplay, ich habe also die ganzen Launcher-Gedönse, die du da hast, die habe ich alle. Und ich scheitere eigentlich tatsächlich, so banal es klingt, daran, dass ich jetzt das Geld habe, mir vieles, in Anführungsstrichen alles, was mich interessiert, zu kaufen und das teilweise auch tue, und dann sitzt du da im Wald und dann sagt dir jemand, fäll mal den Baum. Ja, welchen? Oder wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ganz blödes Beispiel, auf dem Parkplatz und es ist ganz viel frei und du weißt nicht, wo du parken sollst, weil so viel frei ist, bist du nicht gewohnt.
Das stimmt, aber stell dir mal vor, also das geht mir echt ganz genauso wie dir, aber stell dir mal vor, du bist jetzt Schüler, ne? Und ja. Das ist doch geil. Also weniger kannst du auch gar nicht jetzt auch Vollversion zocken. So. Und du hast ja denn die Zeit, die Sachen auch tatsächlich durchzuzocken. Meistens.
Ich sag ja auch nicht, dass es schlecht ist. Ich sag nur, für mich ist das
ja,
Overkill.
Ja.
Und wie gesagt, und PlayStation Now mit also wie gesagt, nachdem was ich gelesen habe, gibt es nur eine Handvoll Titel, die kannst du dann quasi doch wieder so runterladen, dann laufen sie in Full HD oder höher, weiß ich nicht. Das ist
schon ziemlich viel, die haben echt viel.
Ja, aber wenn du es rein streamst, ist es 720p, richtig?
Ja, das stimmt, ja.
Ja, gut, das ist
ja, gut, das sind aber nur die PlayStation-Sachen. Die drei, PlayStation 3, sorry.
Aber ja, aber auch da gab es schon Spiele, die 1000 auf 1080 liefen.
Ja, ja. Nein, also das ist ja deswegen so, weil die halt nicht portiert wurden. Also die kannst du ja nicht runterladen. Aber die ganzen PlayStation 4 Spiele kannst du ja auch runterladen. Und dann hast du natürlich auch eine bessere Qualität, klar.
Ja, aber dann ist es wieder so, ist es nicht das, was ich so an Streaming verstehe. Ich meine, gut, auch diese, es gibt ja den Irrglauben, dass Leute sagen, wenn sie was streamen, laden sie nichts runter. Das ist ja auch ein Irrglaube. Du lädst immer partiell was runter. Es bleibt nur vielleicht nicht auf der Platte. Es ist nicht so dieses klassische, ich lade Spiele runter, aber...
Das war jetzt, okay, ja, du hast recht, aber das war jetzt auch so in Richtung Cloud Gaming wieder, ne? Das ist ja auch so ein Trend. Das ist ja gerade, wie heißt das, kennst du dich vielleicht aus, Kevin, das GeForce, ist GeForce Now, oder wie heißt das?
Ja, ne? Habe ich aber nie ausprobiert.
Okay. Was denn? Florian, hattest du das mal probiert, oder?
Ich bin bei diesen ganzen Services raus. Ich krieg's halt immer nur so mit. Wie gesagt, ich find's für Leute, die Bock drauf haben, finde ich das immer eine coole Sache. Für mich persönlich ist es nix. Ich habe aber auch so genügend Spiele, die ich spielen kann. Und ja, wie Kevin schon gesagt hat, ich habe ja meine für mich auferlegte Regel, weil es bei mir auch irgendwann zur PlayStation 3 Zeit ausgeartet ist, dass ich auf Steam 1000 Spiele gekauft habe, auf der PS3. Oh geil, das Spiel kommt raus, 20 Stunden Kampagne, 5 Stunden gespielt, oh, dann kam schon wieder das nächste, das gekauft und das irgendwann habe ich gemerkt, das ist Geldverschwendung und deswegen habe ich halt angefangen immer zu sagen, ich spiele immer nur maximal 2 Spiele gleichzeitig und spiele die dann durch, es sei denn, es ist wirklich Murks, so wie Star Fox Zero zum Beispiel. Das ist eins der Spiele, die ich abgebrochen habe. Ja, oder wie Dark Souls Remastered. Ja.
Dieses Streaming hat ja auch noch andere Vorteile, ist ja jetzt nicht nur die schiere Masse, sondern ich merke es halt bei Stadia, das ist halt, weil ich halt so geräuschempfindlich bin und Stadia ist halt wirklich, das läuft ja völlig geräuschlos ab, ne? Da ist ja kein Lüfter oder sowas, ne? Finde ich schon geil. Oder halt, dass du halt wirklich sagst, so on the fly irgendwie schnell mal ein Spiel wechseln, das dauert ein paar Sekunden, dann bist du da halt drin, ne?
Also, ist ja noch furchtbarer.
Würde anders sagen, ja klar, ja, aber es ist schon cool irgendwie. Wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele jetzt gerade The Division 2 und das ist ja nun mal, wo du echt lange laden musst normalerweise auf der Xbox irgendwie und dann sagst du, okay, jetzt spiele ich mal Red Dead Redemption 2, dann kannst du wirklich ruckzuck das switchen, du wirst switchen auf das andere Spiel, es dauert vielleicht eine halbe Minute oder so, dann bist du da voll drin.
Ja. Da würdest du ja hier voll durchdrehen, ey. Hier steht ja ein Kühlschrank neben mir, mal ein Getränkekühlschrank, der macht konstant Geräusche.
Ja, mich nervt das so. Also mittlerweile wird auch meine Xbox One X, die wird immer lauter, wahrscheinlich weil die so viel Staub ansaugt irgendwie.
Noch einige die doch.
Ja, muss auseinander basteln, ne, oder?
Halt einen Staubsauger und Lüfter, fertig.
Ja, echt, reicht das schon?
Ich weiß nicht, ich habe noch nie eine Xbox One gesehen vom Nahen, keine Ahnung. Kann dir nicht sagen, so, wo da die Lüfter sind und ob das funktioniert.
Naja.
Einfach mal die Spülmaschine packen, hilft bestimmt.
Ja, genau.
Ja,
ja, aber ich denke mal, das wird, auch wenn Google Stadia jetzt nur mehr oder weniger gefloppt ist, denke ich schon, dass es ein Trend wird, früher oder später.
Im Jahr 3024, wenn wir hier vielleicht mal über 100.000er Leitungen in Deutschland haben, überall flächendeckend.
Ja.
Kleiner Querverweis, ne, auf einen anderen Gaming-Podcast auf Rumble Pack. Da war der, die sind ja zu zweit und der Julian vom Rumblepack, der war vor kurzem in New York und der hat dann da ein bisschen so berichtet, ne, und das, der war völlig fix und fertig, weil seine, also im kompletten New York gibt es gratis WLAN und das gratis WLAN in New York ist einfach mal 3, 4 Mal so schnell wie seine schnelle Internetleitung in, keine Ahnung, wo der hier sitzt, in welcher Stadt, ey. Voll traurig, ey.
Ja gut, aber im mittleren Westen in den USA soll es noch beschissener aussehen als hier. Also man kann das glaube ich nicht so verallgemeinern. Die USA ist nicht überall gleich. Ne?
Ja,
So
aber
eine Megametropole wie New
er
York
hat
kann man
da
sich schon
ja,
vorstellen, dass
er
er
hat da
da.
eine große Stadt mit einer großen Stadt hier verglichen. Ich weiß jetzt leider nicht
Okay.
gerade, wo er genau da wohnt, Mann, aber es ist schon scheiße. Kann man nicht anders
Ja,
sagen,
klar.
oder? Nach wie vor bei mir, ey. Ich wohne einfach in einer Stadt mit knapp 120.000 Einwohnern und habe in meinem eigenen Haus keinen Empfang mit dem Handy. So, das kann es einfach nicht sein in der heutigen Zeit, ey.
Nee,
Die
das
sind
stimmt.
einfach rückständig. Oder ich habe vorhin erzählt, so ein bisschen Backstage aus dem Nähkästchen hier. Wir haben ja durch die aktuelle Situation ist ja Internet gedrosselt in Deutschland, in Europa und so weiter. Und ich habe eigentlich eine 1-Gig-Leitung von Vodafone, ne? Und ankommen tun normalerweise so 700, 800.000. Dann bin ich eigentlich immer zufrieden. Heute gemessen, weil ich heute hier, wir skypen ja immer während des Podcasts, habe ich ein bisschen Bildprobleme hier und manchmal Tonaussetzer bei den beiden. Aber jetzt während der Aufnahme ging es tatsächlich. Auf jeden Fall habe ich dann getestet und ich habe jetzt heute Abend nur 83.000. So, das ist schon krass. Also es sind keine 25%, die ich da einbußen habe, wie mir versprochen worden sind, sondern schon ein bisschen mehr.
Du hast das falsch verstanden. Du hast auch 25% über.
Ja. Ich habe noch 2,5% Leitung. Fehlt noch, dass so nachher eine SMS kommt, so, ihr Volumen ist für diesen Monat aufgebraucht. Tschüss.
Jetzt 500 MB nachbuchen für 10,50 €.
Per kostenlosen Stream. Ne, den musst du dann auch noch bezahlen. Das geht ja von meinem Volumen, wenn ich die Dateien runterladen muss, um das freizuschalten. Als DLC muss ich das kaufen.
So, aber jetzt noch mal einmal, bevor wir hier ermüdet, erschlafft aufgeben, den letzten großen Hype der letzten Jahre, den müssen wir noch mal kurz erbrechen,
Oh, ich habe noch
ansprechen.
ganz viele.
Na,
Sorry.
Schnauze da hinten. Für billige Plätze.
Meint
Wieso,
ihr, wir
was hast
müssen
du
jetzt
denn?
unbedingt über den großen Trend des Jahres 2019 reden, wo wir die Ehrenrunde ins Leben geführt haben und in die
Und dann
Schweizer
plötzlich.
Charts gestürmt sind? Wir haben das noch gar nicht
Und plötzlich
erwähnt.
alle anderen. Ja, und plötzlich alle anderen auch Podcasts machen, seitdem wir das machen. Voll
Ja, aber wir
absurd.
müssen auch Gruß in die Schweiz richten, die uns einfach in die Charts katapultiert haben. Das finde ich mega cool.
Ja.
Dankeschön auf jeden Fall.
Top, was war das? Top 4 im Podcast in der Schweiz und im Bereich Gaming über der GameStar, also an alle Schweizer da draußen. Ich war fassungslos, als ich das gesehen habe.
Es ist, also, die nächste Runde
Das möchten
Schokolade geht auf mich, Freunde.
wir bitte auch in Deutschland jetzt, liebe deutschen Zuhörer, und in Österreich auch.
Ja. Nein, aber das ist echt cool, hat mich sehr gefreut und Dankeschön nochmal. Grüße in die Schweiz. Finde ich gut. Okay. Was für einen
So,
Trend
abgesehen
gab es noch?
davon.
Eigentlich war das der wichtigste Trend.
Ja, eben. Also.
Ja, wie gesagt, ich finde noch einige. Und zwar, ja, diese VR-Geschichte hat man noch nicht, ne? Also, das ist ja jetzt auch seit ein paar Jahren. Das ist auf jeden Fall ein Trend, würde ich sagen. Also.
Gefühlt ein toter Trend, nein, ein Nischentrend, ein bisschen.
Boah,
Ich
ja,
würde das,
Nischen
ich würde sagen.
schon.
Ich würde das
Ja.
als Modeerscheinung nennen. Kann man das sagen oder
Ja,
ist das
komm,
ein
hey, dann
Wort
kannst du
dafür?
alles nehmen, was du vorhin aufgezählt hast. Ob das ein Weltraumgeballer ist, da irgendwie, was du sagtest, Point and Click, war ja alles dann nur
Hm.
so. Die,
Ja,
also ich,
ich finde, eine
ja.
Modeerscheinung ist mehr so ein Nischending und VR finde ich ist ein, also ich sag
Ja.
mal, wenn es, ich weiß auch nicht, laber Scheiße, es ist viel zu spät.
VR ist eine PC-Nische. Was hatten wir denn? Auf Konsolen haben wir nur PlayStation VR, das war's. Das ist eine PC-Nische. Ich meine, das ist unfassbar. Ich habe gerade gestern mal gegoogelt, wie viele verschiedene Headsets in wie vielen unterschiedlichen Preiskategorien es gibt. Da kannst du ja bis 8.000 € bezahlen. Aber das ist eine Nische. Punkt.
Hallo?
Es ist eine, ja, na gut, es ist eine Nische, würde ich ja gar nicht bestreiten, aber wer sagt denn nicht, dass sich das irgendwann mal, wenn das irgendwann mal tatsächlich alles kabellos ist, also gerade bei der PlayStation, was ja nur die Masse ist irgendwie, ob das nicht denn doch mal irgendwie Mainstream wird.
Wir also dürfen auch nicht Nintendo VR vergessen, ja?
Oh, was war das, der Virtual Game Boy oder wie hieß der?
Nein, Mann, für die Switch.
Ach, diesen Labo. Diesen
Labo, Labo ja. Ja. Du Scheiße, ey.
Das ist mega.
Das ist ähnlich wie Google Cardboard, ey. Klatsche dein Handy an die Stirn und du hast VR.
Labo
ist mega. Aber mal ehrlich, es gab vor 3 Tagen irgendwie gab es die Meldung, Microsoft ist auch an der VR dran. Also die basteln wir jetzt alle zusammen mit anderen zusammen. Ich weiß gar nicht mehr mit wem.
Ach, jetzt doch?
Mit, das heißt aber nicht, dass es jetzt für die Konsole rauskommt, aber kann auch sein, dass sie jetzt nur für PC, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also auf jeden Fall, das heißt ja schon irgendwie, ich kommt jetzt hier dieser Half-Life Ableger, ihr kennt euch da besser aus.
Alex, ja, ist schon raus.
Genau, ne? Und das ist ja, da wo alle, ist schon draußen?
Ja, vor 3 Tagen.
Mhm. Okay. Naja gut, aber das ist ja schon irgendwie ein Zugpferd, sag ich mal, oder?
Also ich wollte gerade sagen, ich empfinde das momentan als Nische und ich kann mir durchaus vorstellen, ich meine, das ist zwar auch noch PC-Bereich, aber das Half-Life Alyx, dem was ich bis jetzt gesehen habe, dass das aus der Nische einen Trend macht. Vielleicht.
Es ist zu teuer. Ich würde niemals. Ich liebe Half-Life, das gehört zu meinen Lieblingsvideospielen. Und das macht mich wirklich fertig, dass ich dieses Spiel nicht selber bei mir zu Hause zocken kann. Ich kenne Gott sei Dank 1-2 Leute, was mir jetzt in der jetzigen Zeit leider auch nichts nützt, weil ich da nicht hin kann. Aber da wurde mir schon angeboten, ja, wenn das rauskommt, dann zockst du es bei mir, alles cool. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, alleine durch den Preis, auch wenn günstige VR-Sets auf dem PC da sind, aber trotzdem sind die günstigen immer noch, finde ich, teuer. Und da weiß ich nicht, das sehe ich nicht, ey. Ich finde es schade, aber ich denke, dass es für Valve sehr viel Vorteile bringt. Also die haben ja schon richtig viele Sets dann verkauft. Die kamen ja mit der Produktion irgendwie nicht mehr hinterher oder irgendwas, habe ich mal gelesen da vor kurzem, dass so viele Vorbestellungen da waren für die. Wie heißt denn dieses Set, was sie von Valve da anbieten?
Index.
Index?
Bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, das heißt Index.
Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ich kenne mich da auch nicht aus, ich weiß es auch nicht.
Ich kenne nur...
Ja, Valve Index heißt das.
Ja, die, stimmt, HTC Vive, die kenne ich noch. Und wie heißt denn das? Die waren relativ am Anfang da.
Oculus Rift.
Oculus Rift, genau, die habe ich, Facebook. Die kenne ich auch. Und noch so ein drittes System kenne ich auch noch, aber es gibt ja so viele. Naja.
Also Oculus Rift hatte ich ja tatsächlich eine Zeit lang, aber habe es dann irgendwann wieder verkauft. Was allerdings auch daran liegt, dass was ja auch nicht zu vergessen ist, dass es sicherlich nicht nur mir so geht, sondern vielen. Ich habe halt gedacht, so setz die Brille auf und dann rennst du durch deine virtuellen Welten und hast da Spaß. Aber tatsächlich dieses selber Laufen, also das wirklich Bewegen, es gibt ja viele Spiele, die haben ja diesen Teleportationsmodus. Du teleportierst dich 10 Schritte weiter nach vorne, damit du das besser verkraftest. Weil ich habe das versucht mit wirklich Bewegen, das ist keine 10 Minuten und ich habe das Gefühl, mir kommt mein Essen hoch. Das können nur wenige Menschen problemlos verarbeiten, dieses, der Körper bewegt sich nicht, aber dem Kopf wird vorgegaukelt, du bewegst dich, da wird dir schlecht bei.
Das ist Gewohnheit. Das sind eine Menge Menschen, glaube ich.
Aber willst du dich an Übelkeit gewöhnen? Ich wollte es nicht.
Nein, aber wenn du...
Ich denke auch, dass es Gewohnheitssache
du musst,
ist.
Also, Menschen sind Gewohnheitstiere, weißt du, wenn du dich daran gewöhnst, dann, also wenn du das immer ein bisschen erhöhst, sag ich mal, mit 10 Minuten anfängst, dann wirst du nach einigen Tagen auf jeden Fall eine halbe Stunde, Stunde zocken können, so. Oder die Abstände musst du mir jetzt nicht so jetzt auf für Goldwaage nehmen, aber ich denke schon, dass du dich dran gewöhnen kannst. Half-Life Alyx zum Beispiel, der bietet ja beide Modi an. Du kannst einmal diesen Teleportationsmodus nehmen und einmal normal spielen. Wobei du, so habe ich das zumindest verstanden, durch den Teleportationsmodus hast du einen kleinen taktischen Vorteil, weil du da eben halt in einem Feuergefecht viel schneller in einer anderen Ecke bist, ne? Als wenn du da hinlaufen würdest. So. Und ich habe mal so einen Counter-Strike Abklatsch gespielt in VR, das fand ich ziemlich geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat auch richtig präzise funktioniert. Ich konnte den Leuten, die hatten da auch immer wie bei Team Fortress 2 alle möglichen Hüte auf und sowas, irgendeinen komischen Gedöns, konnte ich ihnen abschießen und so, das war schon ganz cool. Da gab es auch Counter-Strike-Maps en masse, das war echt geil.
Mir fällt da immer ein, wegen dieser Übelkeitsgeschichte, es gab, die erste Zugfahrt in Deutschland war zwischen Nürnberg und Fürth, glaube ich, also eine ganz kurze Strecke. Und der Zug konnte nicht schneller fahren als 30 km/h. Und wo sie die Gäste da mitgenommen haben, sind teilweise die Leute in Ohnmacht gefallen, weil für die war das sehr schnell. Ja, sie wurden, dem war schwindig, die sind teilweise in Ohnmacht gefallen, jetzt nicht alle natürlich. Ne? Und mittlerweile, ja, 30 km/h ist sehr lachhaft irgendwie. Ich denke auch, dass vieles, einige werden sich wahrscheinlich nie daran gewöhnen, in Motion Sickness, aber das ist, denke ich, schon eine Gewohnheitssache. Und die Entwickler werden auch daran arbeiten. Aber ich glaube nicht, ich glaube,
kannst schon, du nicht daran arbeiten, glaube ich. Wie willst du daran arbeiten?
Ja, du kannst ja, arbeiten, wenn, ich sag mal, wenn du beim Laufen ein gerades Bild hast, dann ist es für die Augen und für deinen Körper wesentlich unangestrengter, als wenn du noch realistische Bewegungen links und rechts mit einbaust. Richtig. Und so weiter.
Und vielleicht auch langsamer, dass man sich, dass der Körper sich erstmal dran gewöhnt, dass Körper, Auge erstmal ein Spiel mit langsamen Bewegungen beginnt und dann vielleicht nach und nach, dass es dann schneller wird. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kenne mich darauf jetzt zu wenig aus, aber ich wollte das Beispiel nur mal anbringen. Früher war es ja auch so unglaublich, was die Geschwindigkeiten angeht, aber heutzutage, ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute sich irgendwann mal dran gewöhnen, vielleicht die nächsten Generationen oder so, weiß ich nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das noch größer wird, wenn jetzt PlayStation sagt, okay, die VR 2 wird kabellos kommen, was ja viele kritisieren, ich zum Beispiel auch, ich hatte selber mal das selber auch mal getestet und das Kabel ging mir tierisch auf den Sack, aber ohne Kabel ist das schon ziemlich cool. Wenn ich ja vorher noch auch dieses Tracking und so weiter, was er da alles einstellen muss, wenn das auch minimiert wird oder vielleicht irgendwann mal ganz wegfällt, dass es wirklich so einfach ist, wie einen Controller in der Hand nehmen, so einfach ist es halt auch eine Brille aufsetzen und du kannst sofort loszocken, dann setze ich das, glaube ich, dann schon nochmal. Das vorausgesetzt, es kommen natürlich auch coole Spiele. Ne?
Also aber ist das nicht so, wenn die eingestellt ist, die PSVR oder generell die Headsets, dann funktioniert das doch genauso wie einfach Controller nehmen?
Ja, so sollte es eigentlich sein, aber dann gibt es wieder Spiele, die da funktioniert diese Erkennung nicht so gut. Dann liegt es aber auch teilweise dann, wie deine Lichtverhältnisse selber sind zu Hause. Du spielst ja nicht immer nur am Tag, wenn die Sonne scheint, hast du vielleicht auch mal nachts oder draußen ist es stockduster, weil irgendwie dunkle Wolken gerade aufziehen und dann musst du halt wieder da nachjustieren und so weiter. Da hängt schon viel auch mit Licht dran.
Und dann komme ich und sitze im Keller und hier ist es immer gleich hell.
Genau.
Ja, ist leider so hier als Kellerkind. Tja, ich habe
noch einen Trend?
Ja, ich habe noch drei Stück. Tatsächlich.
Ich habe auch noch ein paar, aber erzähl ruhig.
Ich habe einen offensichtlichen und zwei, an die ihr vielleicht nicht gedacht habt.
Dann hau was?
Also, ich hau einmal Toys to Life in den Ring.
Ah ja, okay, stimmt, das ist cool.
Mhm. Allen voran.
Der ist jetzt auch schon wieder abgeflacht jetzt, ne?
Ja, nachdem Ubisoft, warum auch immer, nochmal den kläglichen Versuch mit Starlink gemacht hat.
Ja, aber das ist echt ein geiles Spiel. Also, man hat es richtig viel Laune gemacht, Christian.
Ja, aber es macht doch keinen Sinn. Alle haben die Trailer damals gesehen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, und haben gesagt, was ist das denn? Das macht jetzt ja gar keinen Sinn mehr. Will doch gar keiner haben. Und das
cool.
Warum die das? Ja, kann sein. Ich habe mir das ja, das Basisset ja nochmal für 10 € oder was es da war, geholt für die Switch, weil die Star Fox Mission ja richtig cool sein soll. Die will ich mir nochmal reinziehen. Aber ist schon verrückt. Aber groß gemacht hat das ganze Ding ja Skylanders damals, bis dann auch noch Nintendo auf den Zug aufgesprungen ist mit ihren Amiibos und...
Das gibt's ja immer noch.
Genau, und hier Lego, wie hieß denn das von Lego nochmal? Lego...
Dimensions,
genau.
Dimensions.
Und wie hieß das Ding von Disney? Infinity und all diese Geschichten. Da ist ja jeder drauf angesprungen und... wobei ich von all diesen Dingern, ich habe die ja alle nicht genutzt, komplett nicht, außer die Amiibos, aber die dienten mir halt eben wie vielen Sammlern auch einfach nur zum Hinstellen, wobei ich sie halt auch immer ausgepackt habe, weil ich finde Figuren in der Verpackung immer irgendwie dumm. Und aber ich habe die, außer Shovel Knight ist der einzige Amiibo, den ich aktiv benutzt habe, weil damit konntest du mit den Shovel Knight Amiibo konntest du den Koop-Modus freischalten bei Shovel Knight. Das fand ich ganz geil. Da habe ich mit meinem Kumpel Marcel dann zu zweit gespielt. Das war ganz schön. Ja, ansonsten fand ich eigentlich von den ganzen Toys to Life Dingern immer das Lego Dimensions am interessantesten, weil die ganz viele Lizenzen hatten, so die komplett gar nichts mit Lego, was sie sonst so anbieten, als Bastelsets zu tun hatten, ne? Was weiß ich, hatten sie dann so Sachen wie die Goonies und solche Geschichten, ne? Wo ja, wirklich so Nostalgie sein.
Ja, ich hab's gerne gezockt. Aber Mirko von Mirkos Kosmos, der ja großer Lego-Spiele-Fan ist, der meinte es nicht so besonders, nicht gut, nicht gut gemacht.
Ja, ich habe aber gehört, dass diese bestimmte Minisets, also so bestimmte Levels wie zum Beispiel Goonies und so, die, dass die gut waren und andere halt nicht so gut waren. Ne? Keine Ahnung. Ja, schade, hätte ich gerne gemacht, aber irgendwie ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil zu der Zeit waren die Regale ja auch voll. Das war ja vor 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, weiß ich nicht mehr. Da war ja alles voll mit diesen ganzen Toys to Life Dingern. Und ja, mein Fokus war halt immer dann nur bei Amiibo, aber da eben halt auch nur die Figuren, die ich haben will. Ich habe jetzt, wenn ich mal so gucke, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Amiibos noch. Und ich hatte mal vielleicht 20 oder so. Ich habe sehr viele verkauft.
Jo. Ja, ich hätte noch einen Spieletrend und zwar, naja, es ist jetzt nicht direkt für Spiele, aber schon geht auch im Bereich Videospiele und zwar diese Spielemessen. Gab es früher ja gar nicht. Dann kam die E3, unter anderem dann diese Tokyo Game Show, heißt das, glaube ich, weiß ich gar nicht so genau. Mhm. Die Gamescom natürlich, ne? Und ich finde es total cool, also hat ja leider ein bisschen abgebaut, gerade die E3, aber generell finde ich Spielemessen immer ziemlich geil. Ich bin gerne auch auf der Gamescom in Köln. Und ja, finde ich cool. So. Also mag ich immer gerne und ja.
Man kann ja schon fast sagen, dass im Rahmen der Messen das Videospielen an sich als Trend quasi dann hervorgehoben wird. Ne? Und dass dadurch dann ein Massentrend geworden ist, weil wenn ich mal so gucke, meine Kindheit hat gefühlt eigentlich jeder gezockt, aber wenn ich mir heute so die Verkaufszahlen von Super Nintendo angucke, dann kann das gar nicht so gewesen sein. Dann war das irgendwie nur in meiner Bubble so, dass da alle gespielt haben. Aber das ist ja komplett eine andere Welt heutzutage, wo wirklich jede Oma eine PS4 zu Hause hat so und da am Zocken ist und Call of Duty rockt. Nee, aber ist schon eine geile Sache. So. Ich kann mich auch noch am Messen Anfang, Mitte der 90er erinnern, wo ich dann auf irgendwelchen gemischten Familienmessen mit ein bisschen Elektronik war und dann immer so mich gefreut habe, wenn da mal so 2, 3 Spielestände waren. Und das war zu der Zeit eben halt üblich, wo dann auf den Elektronikmessen dann da die Videospielhersteller waren, ne, bevor es die E3 und Co. gab. Und das, also ich finde es auch super. Es ist gerade die Gamescom finde ich extrem überladen. Das finde ich so ein bisschen in Anführungsstrichen schade, weil du dann da Du kannst nur den Gesamteindruck eigentlich gewinnen. Du hast, wenn du wirklich als normaler Gast da bist, ohne jetzt irgendwie Fast Path, ohne Early Bird und den ganzen Kram, hast ja keine Chance, irgendwas zu zocken, was irgendwie einigermaßen groß, größer ist und so weiter. Das finde ich halt alles sehr, sehr schade. Ne? Oder als ich vorletztes Jahr, ich war ja einmal erst auf der Gamescom, ich wollte ja unbedingt Resident Evil 2 spielen, das Remake, und dann da waren ja, ich glaube, 4 oder 5 Stände aufgebaut, so, und ich kam ja relativ schnell dran. Da hieß es ja hinterher, dass Capcom nicht damit gerechnet hätte, dass so ein Ansturm da drauf passiert, wo ich so gedacht habe, was denken die sich denn, ey? So, keine Ahnung, ich finde, wenn ich die E3 sehe als Konkurrent, dann finde ich das immer viel angenehmer, weil wenn da jetzt irgendwie so keine Ahnung, Final Fantasy 7 Remake anspielbar ist, dann sind da nicht 3 Anspielstationen, dann sind da 30, 40 Anspielstationen. Und die Messe ist ja von der Größe nicht viel größer als die Gamescom, ne? Aber die Leute, die ganzen Entwickler, die sind da viel, viel anders aufgestellt oder beziehungsweise vor ein paar Jahren noch ganz anders aufgestellt gewesen. Das finde ich halt hier immer sehr komisch. Aber
vielleicht ändert sich das ja ab diesem Jahr, weil E3, weil wird jetzt ja eh nicht stattfinden, aber sagen wir mal, die wäre jetzt noch stattgefunden. Viele gehen ja gar nicht mehr hin, Sony geht nicht mehr hin.
Nintendo geht nicht mehr hin, die gehen ja alle nicht mehr hin. EA geht nicht mehr hin, Ubisoft geht nicht mehr hin.
Ja, jetzt mal unabhängig auch von diesem Corona, von der Corona-Krise.
Nein, die sind ja alle nicht da gewesen. Ne? Schon ja, genau. Seit Jahren nicht.
Und ich habe jetzt halt gehört, dass viele sagen, okay, dann gehen sie vielleicht zur Gamescom hin halt. Also es wäre natürlich eher ein Wunsch als Tatsache, aber vielleicht entwickelt sich das ja dahin. Keine Ahnung.
Weil so Entwickler wie EA, die sind ja überhaupt nicht mehr auf der E3 gewesen, schon seit 3, 4, 5 Jahren nicht mehr. Die haben ja immer ihre EA Play da, ihre eigene Messe
gemacht. Ja gut, aber das ist richtig, aber die haben das immer einen Tag vorher gemacht.
Also ja, klar, es ist in dem E3-Zeitraum, aber...
Naja, für mich als Konsument war es mir scheißegal, ob das jetzt genau an den Tag ist oder einen Tag vorher zur E3. Das war mir immer egal. Für mich hat EA immer, auch bei der E3, war immer für mich dabei, auch wenn sie tatsächlich vielleicht jetzt nicht direkt vor Ort waren. Aber
ja, ich rede ja als Messebesucher, wenn du jetzt in Los Angeles bist und bist zur E3, so mit deinem E3-Ticket kannst du die EA-Sachen nicht sehen, weil du dann in eine ganz andere Halle musst und ein ganz anderes Ticket kaufen musst. Und das ist halt beschissen, ne? Und
aber jetzt die Frage, also ich weiß nicht, also jetzt letztes Jahr auf der Gamescom war ja zum Beispiel Blizzard nicht. Und das ist jetzt, die hatten immer einen riesen Stand gehabt vorher. Und ich hoffe, dass sich das da nicht auch jetzt so der Trend durchsetzt, dass halt immer mehr Publisher den Messen fernbleiben und dann mehr auf diesen Trend, das ist jetzt auch ein Trend, diese Direct-Geschichten, die Nintendo, glaube ich, publik gemacht haben und jetzt halt auch PlayStation und jetzt fängt halt auch aufgrund der Corona-Krise fängt jetzt auch Microsoft damit an, alles so in Videoform zu bringen. Ja, es ist günstig natürlich für die Leute, ne? Aber weiß nicht, ich finde halt dieser Live-Charakter, den fand ich schon immer ziemlich cool, so eine große Show und so, finde ich schon, auch wenn ich nicht live dabei bin, aber ich sehe es ja irgendwie, keine Ahnung, im Fernsehen oder so.
Aber das hat ja auch immer mehr am Wert verloren, dadurch, dass die ganzen Entwickler und Hersteller, dass sie da in die ersten 5, 6 Reihen immer Leute, Schauspieler hingesetzt haben, die dann da bei jedem Furz anfangen auszurasten, als wenn die da sonst was angekündigt hätten. So dadurch ja, hat das so seit ein paar Jahren...
Das stimmt. Es ist nervig schon, aber da gebe ich dir recht, aber im Grunde genommen ist es trotzdem geil, wenn man so diese große Show, die große Leinwand sieht und so, egal ob es jetzt Microsoft oder Sony oder so, fand ich schon immer ganz cool. Klar, es ist halt diese Klatschaffen dabei, aber mein Gott, irgendwie... Okay.
Du vermisst das doch einfach nur bei der Microsoft Konferenz bei jedem zweiten Titel erstmal World Premiere.
Ja. Das ist geil, ja.
Ja. Cool, ja. Titel sind zwar nicht exklusiv, aber das war schon immer witzig. Vor allem letztes Jahr, ey, fast jeder Titel immer World Premiere.
Nee.
Ja, aber es hat sich ja Gott sei Dank gebessert. Ich kann mich noch an E3-Zeiten erinnern, wo du dann gelesen hast oder bei Giga gesehen hast, gehört hast, was denn da passiert ist. Und dann musstest du erstmal 1 bis 2 Wochen warten, bis dieser Trailer von zum Beispiel Metal Gear Solid 2 damals, bis der dann endlich mal irgendwo zum Runterladen war, weil YouTube gab es noch nicht und so eine Scheiße. Und das ist, da bin ich froh, dass das vorbei ist. Aber ich mag diese Direct-Sachen eigentlich ganz gerne, weil die dann so ein bisschen zum Punkt kommen. So ich gucke mir ungern diese Live-Geschichten an, weil da so gefühlt 2 Stunden, 3 Stunden Show hast, aber Inhalt eigentlich nur von 20 Minuten.
Okay. Ja, gebe ich dir recht. Also sehe ich eigentlich genauso wie du, aber wenn jetzt so eine Firma, wie früher, das hätte nur, das heißt, so weit braucht man gar nicht zurückgreifen, aber wenn Microsoft nur einmal oder Sony halt nur einmal im Jahr so eine Riesenshow macht, dann gucke ich mir auch 3 Stunden lang an, weil es ist halt nur einmalig im Jahr. Und normal, klar, würde ich mir das jetzt auch nicht, wenn irgendwie alle Vierteljahre mir so eine lange Show da reinziehen, das wäre mir dann auch zu langweilig. Aber wenn es einmal im Jahr ist, irgendwie wirklich auch Highlights drin sind, die vielleicht auch ein bisschen, ja okay, wird ein bisschen in Länge gezogen, aber dann gucke ich mir das schon gerne an. Ansonsten sehe ich das genauso wie du, ich finde diese Directs eigentlich schon ganz cool, weil die schon bestimmt schnell auf den Punkt kommen, wo es kommt überhaupt an, weil Smash Brothers irgendwie, das hat sich ja auch ewig. Aber gut, okay, für Fans irgendwie ist es okay.
Was halt wirklich schade ist, so manche Schlüsselmomente bleiben einem halt so ein bisschen im Gedächtnis, als, ich weiß noch, als Shenmue 3 angekündigt worden ist, wie die Leute explodiert sind, da das war ja unfassbar, da hat ja keiner mit gerechnet. Oder
als Klatschaffen, die sind alle bezahlt.
Nein, Mann, das war ja auch...
Ach, da natürlich nicht,
Ja. Guck dir YouTube an, die ganze Reaktion, die Leute sind
explodiert. Die sind
alle gekauft, Mann. Das sind alles, alles German Jacks, Alter. ja. Das ist unfassbar. Oder als angekündigt worden ist, dass Resident Evil 2 ein Remake kriegt und so weiter. Es ist unfassbar, Mann, was da manchmal ist. Oder wenn Konsolen vorgestellt worden sind, das sind wirklich so epische Momente. Da fehlt mir das dann auch, dass dann da das Publikum reagiert, ne?
Ja, so beschissen ist das denn jetzt, wenn sie jetzt durch diese Corona-Krise ist es ja nun mal so, wenn sie da jetzt die PlayStation 5 vorstellen, ich meine jetzt so richtig vorstellen, nicht jetzt, wie es gerade war, wir konnten es hören, und weiß nicht, wenn keiner klatscht, ist keine große Bühne, und dann zeigen sie da ein paar Bilder oder ein Video dazu, das ist doch irgendwie, ja, das ist so, dieser epische Moment, der fehlt, das ist nicht würdig, irgendwie, sagen wir mal. So würde ich das sagen. Oder halt, manchmal auch jetzt die neue Xbox, so ein billiges Video irgendwie, das ist dann so, ach ja, okay. Da wünsche ich mir schon so ein Live-Publikum, ganz egal, ob die jetzt bezahlt sind oder nicht, aber die große Show, die große Bühne, dann vielleicht auch nochmal so ein Schauspieler irgendwie, den jeder kennt, auf die Bühne zerren und irgendwie, das ist schon geil. Auch wenn die alle, natürlich sind die alle bezahlt, aber ist egal, so die Show fehlt mir. Das, mal sehen, wie das dieses Jahr wird. So.
Tja, also ich persönlich denke, das war jetzt der endgültige Todesstoß für die E3. So, das war es jetzt wirklich.
Denke ich auch.
Die war sowieso schon
kurz vorm, wie sie jetzt immer war. Ja.
Die war sowieso schon kurz vorm Ende, dadurch, dass keiner mehr da war außer Microsoft. Ja,
Nintendo war ja da. Die waren schon vor Ort.
Die werden dieses Jahr nicht gekommen. Die haben sich nicht angekündigt für dieses Jahr.
Okay.
Und Sony hat ja sogar schon weit letztes Jahr im Voraus gesagt, wir sind nicht da. Also das ist, fand ich, ist auch ein bisschen mies so, weil die wissen genau, dass es eigentlich so, alle haben sich darauf eingestellt, ist die wichtigste Messe der Welt und dann einer nach dem anderen sagt so, ja Leute, tschüss. Finde ich schon krass.
Ja, ist ein bisschen doof, ne? Aber da hat Nintendo wahrscheinlich Schuld, weil die können das natürlich auch, die haben da die Erfahrung jetzt mittlerweile. Und
aber das war ja von Nintendo mehr so notgedrungen, weil die konnten ja immer nicht mithelfen. Die sind ja immer untergegangen zwischen den beiden großen Kontrahenten, weil sie mit ihren Konsolen halt von der Power her immer zurückhingen. So. Und dadurch, dass sie das Ganze ausgeklammert haben, sind sie halt wieder in den Fokus gerückt. Und das ist, ich fand, das ist ein sehr guter Schachzug gewesen.
Plus ja, nicht halt, nur deshalb, die macht es halt auch super, das muss man auch sagen. Wie du schon sagst, die bringen es auf den Punkt. Die sind teilweise auch, ja, recht witzig gemacht, die ganzen Geschichten. Ne? Also, das ist schon, war schon ganz cool. Und die zeigen halt auch nicht nur so Trailer, Cutscenes, sondern die zeigen halt auch Ingame-Grafik. Und das ist halt auch das Entscheidende. Das ist ja das, was letztes auch so bemängelt wurde. Mhm. Also, ja gut. Müssen wir jetzt nicht so
einlatschen. Kevin, schmeiß immer noch einen auf den Markt.
Ja, Kevin, komm.
Ich wollte vorhin schon, durfte ich ja gar nicht.
Ja, jetzt darfst du. Aber nur,
aber ihr habt ja gesagt, ihr habt noch andere. Ich wäre jetzt halt Richtung Abschluss gegangen mit dem großen, eigentlich immer noch aktuellen Trend, der meiner Meinung nach inzwischen auch ein bisschen abflacht, aber durch PUBG angefangen gefühlt und mit Fortnite auf den Zenit gehoben wurde.
Da habe ich eine Anekdote
gefühlt, keiner mehr. Na?
Erzähl erstmal, worum es geht. Entschuldigung, ich quatsche schon wieder durcheinander.
Ja, Battle Royale, sprich mit mehreren Menschen, also bei PUBG, also wie heißt das eigentlich? Player Unknowns Battlegrounds und Fortnite ist ja quasi. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ziehen auf ein Schlachtfeld. Das Schlachtfeld verkleinert sich immer weiter. Wenn du in dem Radius bist, wo es sich verkleinert, stirbst du und gewinnen tut der Letzte, der überlebt. Und inzwischen variieren sie das ja ein bisschen mit Teams, dass man 3 gegen 3 oder 2 gegen 2, ich weiß nicht, dieses Call of Duty, keine Ahnung, wie das heißt, da wollen sie jetzt, glaube ich, sogar bald 4 gegen 4 reinbringen. Ja, und das ist so das grobe Prinzip, dass man sich in irgendeiner Zone befindet, die sich verkleinert, wenn man sich in dem Bereich der abgeknapst wird, auffällt, stirbt man. Wenn man erschossen wird, stirbt man logischerweise auch. Das Ziel ist es, möglichst die Runde als letzter Überlebender zu überstehen. Und ja, wie gesagt, hat mit, glaube ich, für mich gefühlt, stimmt wahrscheinlich nicht wirklich, aber mit Player als anderen Battlegrounds angefangen. Dann kam quasi gefühlt schon Fortnite. Das wurde ja nun ein Jahr lang breitgetreten, so wie dieses Jahr Corona. Nur leider ist das leider kein Spiel. Ja, und dann haben es gefühlt verspätet etliche andere das noch versucht mit, was war das hier, Call of Duty Black Ops 3. Da munkelt man, ist sogar der Singleplayer dem Battle Royale zum Opfer gefallen und einige andere, die es versucht haben und auch jetzt immer noch versuchen. Also es ist momentan gefühlt immer noch so der anhaltende Trend, aber nicht mehr. Ich glaube, der Zenit war Fortnite und der ist auch schon vorbei. Da kommt nichts mehr ran. Will ich mal ein.
Ja, ich habe ja zu dem ganzen Thema so eine kleine Anekdote, was Battle Royale betrifft. Kennt ihr den Film Battle Royale? Den japanischen Film?
Gehört habe ich schon mal, ich habe das Cover mal gesehen, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Großartiger Film, großer Klassiker. Und der zählte vor allem damals, als ich ihn gerade frisch gesehen hatte, keine Ahnung, das müsste 2000 rum gewesen sein, irgendwie so. Da zählte der mit zu meinen Lieblingsfilmen. Und da habe ich immer gesagt, das ist so geil, warum gibt es nicht so ein Spielkonzept? So? Warum gibt es kein Spiel, was so ist? Das hat mich immer richtig genervt. Weil da ist es so, kann ich ganz kurz zusammenfassen. Also da geht es darum, dass das japanische Schulsystem so extrem oder die Einwohnerzahl oder die Einwohner an sich so extrem gestiegen sind, dass da sehr viel Arbeitslosigkeit herrscht. Deswegen findet fast keiner einen Job. Und deswegen gibt es das Battle Royale Gesetz, wonach immer eine der Abschlussklassen ausgewählt wird, auf eine einsame Insel ausgesetzt wird und müssen sich dort dann gegenseitig umbringen. So, und der Letzte, der überlebt, hat gewonnen. Und der Clou des Ganzen ist eben halt, dass die Klasse das nicht weiß. Das heißt, sie werden dann betäubt mit Gas und wachen dann auf dieser Insel auf, wo sie dann Instruktionen bekommen. Und dann ist es eben halt so, jeder kriegt einen Rucksack und da ist eine Waffe drin oder irgendein nützlicher Gegenstand. Das heißt, während einer ein Maschinengewehr hat, der andere nur eine Bratpfanne und so weiter. Das ist halt, es ist ein geiler Film, ist unfassbar gut. Kannst du immer noch richtig gut gucken. Da der nicht mehr indiziert ist in Deutschland, kannst du ihn jetzt auch ganz normal kaufen und streamen. Battle Royale, guckt ihn euch an. Super Film. Ja, und da habe ich immer gesagt, warum zum Teufel gibt es kein Spiel, was so ist? Das ist doch Videospiel schon. Dieser ganze Film schreit einfach, mach ein Videospiel aus mir. Ich habe es nie verstanden. Dann kam irgendwann Battle Royale und jetzt finde ich es unfassbar uninteressant. Leider. Aber es ist auch einfach noch nicht das richtige Battle Royale Spiel für mich gekommen. Das muss dann wirklich so sein. Es muss nicht genau wie der Film sein, aber es darf nicht so bunt sein wie Fortnite. Es darf nicht so. Es darf kein Third-Person-Ding sein. Es muss schon First-Person sein. Für mich persönlich. Und es muss schon irgendwie. Darf kein Kriegssetting sein. Es muss irgendwie geil sein. Weiß ich auch nicht. Brutal, schön, splatterig, so. Mach einfach mal ein Spiel zu diesem Film, das wäre schön. Ja. Wir haben da einen in unserem YouTuber-Umkreis, der sich sehr gut mit dem Thema Battle Royale auskennt. Und den würde ich ganz gerne als Einspieler zu Wort kommen lassen, wenn ihr da draußen denn bereit seid. Nämlich ist das der Animatiker, der hat sehr viel Fortnite und Co. gespielt und da würde ich gerne einen Einspieler euch präsentieren. Viel Spaß damit.
Jo moin, Animatiker hier. Dann probiere ich einfach mal so einen kleinen Einblick in die Battle Royale Spiele zu geben, wenn ich ja hier schon so als ja fast Experte angepriesen werde. Ich habe jetzt ohne groß vorzubereiten einfach mal gedacht, ich beantworte drei kleine Fragen und zwar einfach, welche Games habe ich gezockt, wann habe ich damit angefangen? Als Frage 1, worum geht es in Battle Royale Spielen, wenn die Frage hier im Podcast nicht bereits beantwortet worden ist? Und was fasziniert und motiviert mich an diesen Spielen? Und ja, fangen wir an mit, welche Games habe ich so gezockt? Ich habe angefangen vor 2,5-3 Jahren. Ich hoffe, da vertue ich mich gerade nicht so. Aber es dürfte gut 2,5-3 Jahre her sein. Habe ich angefangen mit Fortnite. Und Fortnite habe ich bestimmt über 500 Spielstunden drin. Und habe da auch einfach sehr, sehr viel Faszination für gehabt. Videos für gemacht, Tipps und Tricks Videos für gemacht. Und bin da einfach an einem Punkt angekommen, wo ich einfach nicht mehr besser werden konnte, aber da gleich mehr zu, an dem Punkt faszinierend und motiviert. Danach habe ich ein paar Runden Apex gespielt, was ja so als direkter Konkurrenz zu Fortnite rausgebracht worden ist, auch wenn es von der Spielart ein ganz anderes ist. Bei Fortnite kann man bauen, bei Apex nicht, um das einfach mal schon mal so zu sagen. Und ja, unter anderem eben auch mit dem Florian ein paar Runden gespielt, hat auch super Spaß gemacht, aber ist irgendwie nicht so ganz mein Game. Anders, auch wenn es wieder dann ähnlich zu Apex ist, und Apex ist eigentlich nicht so mein Game, war dann Call of Duty Blackout, sprich vom Call of Duty Black Ops, ein Battle Royale Modus. Den habe ich echt sehr viel gespielt und jetzt gerade zocke ich aktuell ganz viel Call of Duty Warzone, sprich von Call of Duty Modern Warfare, den Battle Royale Modus, der jetzt nachträglich dazugekommen ist, und da findet man mich ganz aktuell. Und von da aus gehe ich dann jetzt einfach mal kurz in die Frage, worum geht es in den Battle Royale Spielen? In den Battle Royale Spielen, für die, die es nicht wissen, geht es ja im Grunde darum, dass man aus einem Flugzeug herausgeschmissen wird auf eine Insel mit mindestens 100 Leuten, sage ich jetzt mal. Es gibt mittlerweile Spiele, die mehr Spieler rausdroppen, und das Ganze spielt man meistens entweder im Solo, sprich alleine, im Duo, Trio oder im Quad-Team, sprich maximal 4 Spieler, die so zusammenspielen. Und das Ziel ist es, erstmal Inventar zu sammeln, weil man droppt auf diese Insel komplett ohne Inventar. Es gibt Spiele, da hat man maximal eine Pistole und sucht sich dann eben durch verschiedene Truhen seine Waffen zusammen. Man muss da auch ein bisschen Glück haben, das ist auf jeden Fall wahr, aber in der Regel geht es dann darum, dass man eben recht schnell Gegner identifiziert, Gegner ausschaltet und dann entsprechend weiter lootet. So, und dann auf dieser Insel gibt es dann eine Zone, eine Blase. Die ist jedes Mal unterschiedlich und die geht dann eben mit der Zeit einfach schmaler zu. Und so wird es dann mit der Zeit, mit Verkleinerung der Zone, immer wahrscheinlicher, auf andere Gegner zu treffen, weil man sich eben auch bewegen muss. Man bleibt nicht in seiner Verteidigung drin, man sieht den anderen Gegner und so weiter und so fort. Und in dem einen Battle Royale-Spiel, sprich Fortnite, gibt es dann noch den Punkt Bauen. Und das ist etwas, was halt das ganze Spiel sehr individuell macht. Man kann bauen, Wände bauen, Treppen bauen und so weiter und so fort. Und das war wirklich was, was mich sehr fasziniert hat und wo auch sehr viel Skill drin steckt. Und da habe ich für mich jetzt festgestellt, bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich einfach nicht mehr besser werden kann, beziehungsweise wo ich einfach, um besser zu werden, viel Training reinstecken möchte. Und das ist einfach nicht Ziel meiner Spielweise. Und deswegen habe ich Fortnite jetzt gedroppt und bin so ein bisschen zu Call of Duty Warzone gegangen. Und wir sprechen gerade schon ein bisschen darüber. Meine Frage Nummer 3 war, was fasziniert und motiviert mich an diesen Spielen oder was hat mich daran fasziniert? Zurückgebracht hat mich erstmal das vermehrte Zocken mit Freunden. Das habe ich vorher wirklich etliche Jahre lang gar nicht gemacht. Habe es dann bei Fortnite angefangen, mit Freunden zu spielen. Und das war erstmal wieder so ein richtig geiles Gefühl, weil man einfach, wie Florian sicherlich schon angemerkt hat, es ein ganz, ganz anderes Gefühl ist, in so Battle Royale Spielen mit anderen zu spielen, die man kennt, mit denen man einfach mal ein bisschen schnacken kann. Und das war so das Erste. Und dann ist es dazu gekommen, dass Fortnite allen voran in die E-Sports Richtung gegangen ist, und ja, das kitzelt in mir so ein bisschen dieses Kompetitive, und da habe ich dann probiert mit reinzukommen, aber ich musste mir halt selber eingestehen, dass ich an einen Punkt komme, für den ich einfach zu wenig Zeit habe. Das heißt, ich habe an dem Punkt angekommen, dann gesagt, okay, ich spiele Fortnite mit Freunden, mit Bekannten und vielleicht auch mal ein bisschen solo, um einfach Spaß am Spielen zu haben, aber nicht um das Ziel zu haben, da irgendwie Turniere spielen zu können, habe aber zeitgleich E-Sports-Turniere geschaut. Also es wurde zum Beispiel von Bundesligaspielern wurde Fortnite gestreamt, mit Profispielern zusammen, die dann ein Charity-Event hatten, dann gab es die Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Also das war also dieser hauptausschlaggebende Punkt, was mich an diesem Spiel fasziniert hat. Und dann habe ich eben so ein inneres Verlangen, besser zu werden in Multiplayer-Spielen. Das ist ganz egal, ob es jetzt ein Sportspiel ist, ob es ein normaler Shooter, ein Multiplayer-Shooter ist oder eben Battle Royale-Spiel. Und all diese Faktoren haben mich so fasziniert, dass ich in diese Spiele sicherlich in den letzten 3 Jahren alles in allem locker 500 bis 700 Stunden gesteckt habe. Also Fortnite kann ich beweisen, in Anführungsstrichen, dass ich mehr als 400 Stunden gespielt habe, weil mir eben PlayStation diese Statistik ausgibt. Und die anderen Spiele summiert sicherlich auch ein paar Stündchen. Und ja, mir macht's super viel Spaß. Es ist, finde ich, eine super Alternative zu normalem Multiplayer-Shooting, sprich, ne, wie es ein Call of Duty im Multiplayer schon lange macht, wie es ein Counter-Strike macht, wie es diverse andere Spiele machen, wie es ein Overwatch macht. Klar, es gibt in jedem so sein eigenes Für und Wider. Und ja, mir hat's Battle Royale angetan, vielen hat's Battle Royale angetan und deswegen macht's mir sehr viel Spaß und mich findet man aktuell bei Call of Duty Warzone. Und ich bedanke mich hier für diesen kleinen, ja, Gastauftritt, möchte ich einfach mal sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht über die Stränge geschlagen. Wer mehr dazu wissen will, einfach in die Kommentare hier bei diesem Video und dann antworte ich sicherlich auf diese Podcast-Folge. Viel Spaß weiterhin.
Vielen Dank an den Animatiker für diese einen Spiele. Ich glaube, damit haben wir das auch so ein bisschen abgedeckt. Ich kann dazu nur sagen, es ist halt Multiplayer und ich bin im Multiplayer nicht mehr so fürchterlich unterwegs. Und auch die Tatsache, dass insbesondere ich quasi anhand meiner nicht vorhandenen Skills der letzte Überlebende sein müsste, ist noch nichts für mich. Ich habe natürlich sowas wie Apex Legends noch nicht ausprobiert, da bin ich ja nicht allein unterwegs, aber ich weiß nicht, meine Multiplayer-Zeit liegt, zumindest was kompetitiv angeht, irgendwie hinter mir. Da bin ich zu alt und zu langsam für. So wie Olli, deswegen spielt er sowas auch gar nicht.
Apex Legends habe ich ja angefangen. Ich wollte ja unbedingt eins von diesen Battle Royale-Titeln anfangen. Da habe ich dann mit Animatica zusammen mir letztes Jahr Apex Legends angeguckt. War eigentlich sehr positiv überrascht. Könnte aber auch daran liegen, dass ich gleich, ich sag jetzt mal, einen Profi an der Hand hatte, der das Spiel auch gut kannte, auch wenn er zu dem Zeitpunkt gesagt hat, Fortnite gefällt ihm besser, aber war schon ganz okay. So, also wenn, ich kann mir gut vorstellen, wenn du da deine Leute hast, dann ist das schon richtig geil. Ne? Wenn du alleine unterwegs bist, ich habe Apex noch ein paar Mal alleine versucht zu spielen, das war halt nicht so interessant, aber ich denke mal, wenn du wirklich im Voice-Chat bist mit zwei anderen Kumpels oder Bekannten oder so, dann ist das schon ganz geil. So viel dazu. Ich habe noch einen Spieletrend, der sich nach wie vor sehr eisern hält und mein Lieblingsgenre bedient. Tatsächlich.
Metroidvania.
Metroidvania, genau. Mit einem ganz großen Abstand hat sich das in den letzten 10 Jahren zu meinem absoluten Lieblingsgenre gemausert. Vorher waren es die JRPGs und die Point and Clicks. Und ich mag das einfach. Ich weiß auch nicht, muss man da viel zu sagen? Weiß ich nicht.
Man kann ja mal sagen, dass es sich zusammensetzt aus Metroid, halt, dem besagten Spiel, und Castlevania. Was, und heute bezeichnet das ja einfach nur, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ja welche, die es nicht wissen, dass effektiv so, also meine Zusammenfassung, darfst gleich korrigieren, du in der Regel häufig von links nach rechts, rechts nach links, oben nach unten, also so plattformermäßiges Spiel, das durch noch nicht vorhandene Fähigkeiten im Fortschritt begrenzt ist. Das heißt, du kommst an manche Stellen, wo du noch nicht weiterkommst, bekommst aber später eine Fähigkeit und musst dann backtracken, wie man so sagt, also zurück zu dem Punkt, wo du damals nicht weiter konntest, wo du jetzt aber weiter kannst, weil du die Fähigkeit hast. So, das ist ja im Prinzip so, eigentlich so Metroidvania, dass du an vorherige Orte zurückkommst, wo du beim ersten Mal aufgrund der fehlenden Fähigkeiten nicht weiterkamst. Das ist so das, was ich darunter subsumieren würde.
Genau, also so vom Grundprinzip eigentlich richtig. Der 2D-Aspekt ist kein Muss, da wird halt oft gewählt, weil sehr viele Indie-Spiele Metroidvanias sind und die eben halt kein Geld haben für eine riesengroße Open World, meinetwegen oder so. Ne? Also es gibt tatsächlich auch viele 3D-Metroidvanias, zum Beispiel die, wie heißen sie, die Darksiders? Ist das Darksiders mit diesen hier War und
Krieg, ja,
hier mit diesen einzelnen Charakteren.
Ich, ja, Darksiders, das ist auf jeden Fall Elemente.
Wie bitte?
Das hat aus meiner Sicht Metroidvania Elemente, weil es ist ja eigentlich eher ein Third-Person-Action-Adventure mit Metroidvania. Also das ist so eine Mischung aus vielen Dingen.
Gut, in
als reines Metroidvania würde ich nicht
ist das ein Metroidvania.
Echt? Okay.
Zumindest der erste Teil auf jeden Fall. Den nachfolgenden Titel kann ich nicht zu sagen, aber der erste Teil eigentlich schon. Es ist nicht an die 2D-Ebene gebunden. Es gibt auch 3D-Metroidvanias, aber eben halt nicht so viele, weil eben halt viele Metroidvanias von Indie-Entwicklern entwickelt worden sind und deswegen in 2D sind. Plus, manchmal wählt man das auch absichtlich, weil es eben halt dann diesen nostalgischen Flair noch hat. Und ja, Castlevania und Super Metroid, die haben ja im ungefähr gleichen Zeitraum damit angefangen, dieses Spielprinzip zu nutzen. Castlevania hat ja schon Anleihen seit dem zweiten, dritten Teil genutzt und dann perfektioniert in Symphony of the Night, wo dann wirklich dieses moderne Metroidvania Konzept quasi benutzt wurde, und bei Metroid war es eben halt seit Super Metroid, ne? Wo du ganz verstärkt Sachen hattest, die so waren. Davor war es zwar auch so, dass du manchmal neue Fähigkeiten kriegst, das bei Metroid 1 und 2, aber sehr extrem war es eben halt bei Super Metroid. Und das ist mein Lieblingsgenre, da gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal Zockamigos, schaut mal vorbei, abonniert. Da gibt es öfter mal Videos von mir über Metroidvanias, also da kann man sich informieren, auch mal für kleinere Titel. Ist einfach mein Lieblingsgenre.
Haben Olli wir eigentlich jemals das erwähnt, dass wir YouTube-Kanäle haben? Also mal abgesehen davon, dass das ja eine Handvoll Leute auf meinem YouTube-Kanal guckt, aber ich weiß gar nicht, ob wir inzwischen reine Zuhörer haben.
Das weiß ich nicht, aber ich mache ja regelmäßig ja einfach eiskalt Werbung.
Ja, Shownotes, also es ist unter jedem Podcast verlinkt, dass wir auch Videomaterial haben, nur mal so in den Raum geschmissen.
Tja, aber wir haben in diesem Podcast noch nicht erwähnt, dass der Olli vom deutschen Xbox-Kanal nicht mehr der Olli vom deutschen Xbox-Kanal ist. Die finden den Olli vom deutschen Xbox-Kanal gar nicht mehr. Ich muss jetzt ganz oft einbinden, weil ich kann es jetzt nie wieder sagen, das ist ganz schrecklich.
Ja, das stimmt.
Ich mochte das immer, das war immer ein sehr so... Das war immer der Olli vom deutschen Xbox-Kanal. Das ist doch.
Ja, tatsächlich, aber so Xbox-Kanal ist so ein bisschen, das ist irgendwie nicht so, es ist jetzt ein bisschen stuckelig an, so offiziell teilweise auch, und nicht so schmissig irgendwie, deswegen auch.
Du wolltest einen Clickbait-Kanal machen, gibst du einfach zu.
Nein!
Du hast gesagt, alles klar, deutscher Xbox-Kanal, morgen 1 Million Abos, also, was ist los?
Ich zocke alle Konsolen, ich zocke PC, von daher war es eigentlich nie ganz so richtig passend. Aber Xbox finde ich nach wie vor geil.
Aber wie finden die Leute dich denn jetzt, wenn die den deutschen Xbox-Kanal Olli nicht mehr unter den Olli vom deutschen Xbox-Kanal finden?
Jack German heißt mein Kanal jetzt. Das ist mein Gamertag und den habe ich jetzt einfach so genommen. Hat keine Bedeutung, einfach nur so. Ich fand, Jack German klingt einfach so recht schmissig irgendwie. Aber das habe ich mir einfach mal so einfallen lassen und gesagt, keine Bedeutung.
Was für ein Quark, da kannst du dich ja gleich ProLoop nennen.
Tschüss. Ja, theoretisch.
Eigentlich wartet er nur drauf, dass irgendeiner sagt, okay, oder dann heißt er auch jetzt JG.
Oder so. Ja, haben wir noch einen Spieletrend? Ich hab noch einen.
Ich auch. Fällt mir jetzt gerade ein, erzähl.
Ja, okay, E-Sports. Das ist ja nun der Megatrend in der Szene. Jetzt nicht für uns, wir sind schon zu alt, auch du früher. Aber ja, aber das ist definitiv irgendwie, also das, ich meine, da stecken Millionen Menschen hinter und auch Gelder dahinter. Und das ist definitiv ein Trend. Und ich denke mal, irgendwann wird es auch jetzt, vielleicht noch nicht in den nächsten 10 Jahren, aber irgendwann wird es auch eine olympische Disziplin werden, denke ich schon.
Zum E-Sport schmeiße ich jetzt mal eben eine aktuelle Anekdote in Anführungsstrichen rein. Anekdote klingt für mich eigentlich immer wie ein Rückblick, aber die Formel 1 ist ja für dieses Jahr auch gecancelt. Jetzt machen die Fahrer aber daraus ein Online-Event und spielen irgendwie, ich weiß nicht, Formel 1 2019 oder so.
Sag die echten offen, Fahrer und
tragen da jetzt Online-Matches aus. Das finde ich total witzig, so als Unterhaltung.
Krass, okay,
und dann kommt Sebastian Vettel, bam, ich habe Michael Schumacher freigespielt, jetzt werde ich Weltmeister, endlich mal.
Ja, als ich das gelesen habe,
habe ich wissen auch, ich habe ja selber jetzt mal vor kurzem diese Formel 1-Spiele mal gezockt. Die finde ich unwahrscheinlich schwer, wenn man das auch realistisch stellt auch. Und wenn die jetzt, ich meine, da muss ja auch erstmal ein bisschen Videospielerfahrung haben, wenn die jetzt da überhaupt keine Erfahrung haben mit Controllern und so weiter. Gut, die werden wahrscheinlich das alles mit Lenkrad spielen, aber trotzdem.
Ja, die haben die Zugeständnisse gemacht, da stand da auch in dem Artikel schon, dass Leute, die halt nicht, sind nicht, es gibt ja Menschen von denen, die auch tatsächlich, ich glaube auch so ein Vettel zum Beispiel, die haben sich auch schon mal im Videospiel da ausgetobt, aber die, die es halt nicht können, die dürfen in Fahrhilfen, haben Fahrhilfen an und ABS und so.
Aber das ist, ist doch wirklich nur so ein Joke, ne? Ich meine, da geht es jetzt nicht um echtes Geld, oder?
Ich habe das so verstanden, dass es nur zur Unterhaltung ist.
Ja, okay.
Das ist ja sowieso, das ist sowieso so absurd. Ich habe früher Gran Turismo und so 1 und 2, das war ja die Driving Simulation, so. Da habe ich immer gedacht, okay, so muss Autofahren sein. Dann bin ich irgendwann Auto gefahren und habe dann mal wieder eine Simulation gespielt und habe gedacht, das ist irgendwie überhaupt nicht mal im Ansatzweise irgendwie so das gleiche Feeling. Das muss so, gerade im Formel-1-Bereich muss das so komisch sein, wenn du Formel 1 fährst und dann fährst du so einen Simulator und das ist gar kein Simulator.
Aber die sind schon ziemlich realistisch, habe ich gelesen. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Genauso wie kann man auch diese ganzen Dirt, diese Rally-Dirt-Dinger da, kann man ja auch auf realistisch zocken und da ist, die gehen schon ganz schön zur Sache. Also je nachdem, wie du es so einstellst. Und mittlerweile haben sie so viele Parameter, dass du da doch recht nah an der Realität bekommst. Ja, aber E-Sports, ne? Also das ist ja vielleicht hier noch nicht so der Megatrend, obwohl ja viele Bundesliga-Vereine ja mittlerweile auch so eine Sparte da haben. Aber wenn ich da mal gucke, so Südkorea zum Beispiel, wo das ja zu Primetime im Fernsehen läuft, ne, irgendwelche Matches oder so, das ist schon, in den USA wird auch immer größer.
Da steckt mal so, hab mal in ein, zwei Rennen reingeskippt auf Facebook, Gran Turismo Sport Weltmeisterschaften. Vor allem ist ja der Witz, wenn du das jemandem zeigen würdest, der das nicht weiß und der guckt da so nicht direkt oder so von weit mal drauf. Du erkennst bei Gran Turismo Sport ja auf den ersten Blick gar nicht, dass, also wenn sie überblenden zu den Leuten, die in ihren Sitzen setzen vor dem Bildschirm, ja, aber wenn du nur so die Autos siehst, dann erkennst du auf den ersten Blick ja gar nicht, dass das kein echtes Rennen ist. Das ist schon, finde ich schon witzig.
Also ich habe auch schon mal so bei E-Sports Veranstaltungen reingeguckt, fand ich eigentlich immer ziemlich langweilig, bis ich dann letztes Jahr, bei der Gamescom war, aber auf dem Sony stand und da haben sie FIFA, da waren so zwei Profis wohl, die auch davon leben, die haben dann gezockt gegeneinander, waren wir mehrere, aber das habe ich halt gerade gesehen und da war dann halt auch so ein englisch sprechender Moderator, der das dann halt begleitet hatte, so wie so ein normaler Fußballreporter und das war dann ziemlich spannend. Also wenn man sich ein bisschen so für Fußball auch interessiert und so, ich fand es dann richtig cool. Also normalerweise würde ich das so im Fernsehen jetzt mir nicht angucken, aber gut. Ich bin ja auch nicht mehr die Zielgruppe.
Habt ihr keine E-Sports-Vergangenheit richtig so aktiv?
Ich nicht.
Wie ist die Frage, wie du E-Sports definierst? Also ich habe mal so einen kleinen Haufen Menschen, wo wir uns als Clan getauft haben, sind wir auch mal gegen andere angetreten, ja. Aber nie so mit also so richtig vehementen Regeln und sowas.
Also ich war voll drin in dem Thema. Ich habe keine Ahnung, wann das war, 2003, 4, 5, so um den Dreh rum habe ich die Backyard Army gegründet, meinen eigenen Clan und wir haben Counter-Strike Source gespielt, auch Liga, ESL und sowas und sind da ja, mittelmäßig gut gewesen, also war es nicht so krass, aber war halt auch nicht so schlecht, ne? Und das war, ging ganz gut ab, dann haben wir Unreal Tournament 2000, da gab es zwei, ne? 2003 und 2004, oder? Unreal Tournament, ich glaube das zweite davon, 2004 müsste das gewesen sein. Das haben wir gespielt und noch Warcraft 3 war das, Warcraft 3, ja. Das war ganz geil eigentlich, war eine schöne Zeit und da haben wir viel ESL gespielt, das ist die Europa-Liga gewesen und gibt's die eigentlich noch?
Ich weiß das gar nicht.
Und da waren halt auch im mit den prominenten Clans hatten wir komischerweise nie was zu tun, so dann das die waren dann in einer anderen Liga quasi, ne, da kommst du nicht ran, so da waren dann damals auch so aus Deutschland die großen Clans dabei und so weiter. Es war eine coole Zeit, da habe ich auch viel Giga E-Sports geguckt, auch viel Warcraft und so, das fand ich immer krass, wenn die Kommentatoren da abgegangen sind und wie schnell die geredet haben und so. Das ist schon cool gewesen. Warum bist du eigentlich kein Warcraft-Kommentator geworden, Kevin? Du wärst ideal gewesen.
Wieso ich?
Die reden fast so schnell, wie du normalerweise redest.
Ach so.
Ja. Und das war Counter-Strike. Was habe ich mir viele Replays schon zu Counter-Strike 1.5 Zeiten mir reingezogen im E-Sports-Bereich, ey. Muss man überlegen, 1.5. Das war ja meine Lieblings-Counter-Strike-Version. Denn 1.6 war überhaupt nicht mein Ding und Source hat mich dann wieder hat das Ganze zu neuem Leben erweckt bei mir. Und Giga hat ja richtig das Ding richtig groß gemacht. Die haben ja dann einen E-Sport-Sender richtig gegründet, wo dann wirklich den ganzen Tag nur E-Sport lief und so weiter. Das war schon echt groß hier. Ja, nur das dann wieder ganz schnell eingeknickt. So schnell, wie es gekommen ist, ist dann auch wieder eingeknickt. Anders als jetzt wirklich, wie eben schon erwähnt, in Korea und so, wo wirklich dann ein ganzes Fußballstadion voll mit Leuten sitzt, die sich dann der E-Sport angucken. Also ich weiß auch nicht, das wird hier, glaube ich, auch nicht passieren. Ich denke, das wird hier in Deutschland immer so eine Nische bleiben. Kann mir das bei Fortnite-Turnieren oder so, kann ich mir schon denken, wenn die hier mal die Weltmeisterschaft abhalten würden. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen wird das hier nicht passieren, dass ich jetzt auf einmal zu einem E-Sport-Turnier in die Bremer Stadthalle fahre oder so. Glaube ich nicht.
Das kann ich nicht beurteilen, da bin ich nicht in der Materie.
Tja. Backyard Army, Alter, war eine geile Zeit.
Showmans was out 4, Motherfucker. Ja?
Ich habe noch einen Trend. Ja. Fängt auch mit T an. Ja. Grüße an Herr Consolero, ja. Gehen raus. Kriegt heute in den letzten Stay-Home-Tagen kriege ich ungefähr 10-mal am Tag eine E-Mail. Ist gerade live auf Twitch.
Ja, stimmt.
Ja, die ganze Streaming-Geschichten. Games können gestreamt werden. Du kannst dich selber nicht nur filmen, sondern auch streamen. Das finde ich, ist gerade auch im Twitch-Bereich eigentlich zu einem großen Trend geworden im Laufe der Jahre. So. Wir sind ja nun alle drei keine großen Streamer. Nur Kevin hat ja ab und zu mal gestreamt oder streamt ab und zu mal. Olli gar nicht, ne?
Nee, ich gar nicht.
Ich habe auch noch nicht gestreamt. Ich habe auch nicht so richtig Bock, weil das ist immer, ich bin ja nun sehr viel mit Herr Consolero, abonniert ihn mal ruhig, ne, Twitch, Herr Consolero, der ist sehr viel an Stream, gerade jetzt auch, wo man eben halt zu Hause bleibt, und das schreckt mich auch gleichzeitig so ein bisschen ab, wenn ich so überlege, wenn er immer so mir erzählt in den Voice-Nachrichten, ey, ja, gestern habe ich 5 Stunden gestreamt und so, und denke ich mal, boah, Junge, Alter, 5 Stunden, Mann. Ey, das ist ja unfassbar. Da habe ich mit den Tim Hielscher vom Rumblepack Podcast habe ich da erst vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen drüber gequatscht, dass ich jetzt, da fühlt man sich so ein bisschen alt. Ich weiß gar nicht, wie es euch da geht, ne, aber drifte so ein bisschen vom Thema ab. Aber ich kann das gar nicht mehr so lange am Stück zocken. So, ich zocke jetzt so 2-3 Stunden und dann bin ich erstmal durch. Dann brauche ich eine Pause. Das war früher gar nicht denkbar. Früher habe ich 25 Stunden am Stück durchgespielt, um ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen oder sonst irgendwas. Und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, außer dass ich ein bisschen müde war. Na, und jetzt ist so wirklich, nach ein paar Stunden bin ich einfach kaputt und ist anstrengend, in Anführungsstrichen anstrengend. Also dann gehe ich mal eben nach oben und gucke, was da so los ist. Und meistens hole ich mir was zu essen. Aber
man muss doch jetzt sagen, Consolero ist jetzt gerade, ich hätte mal gesagt Homeoffice, nee, der ist zu Hause, ne? Jetzt gerade durch die aktuelle Situation, oder?
Der ist zu Hause, also der kann kein Homeoffice machen. Hat keinen Job, wo er Homeoffice machen kann. Die haben,
ja, das ist ja,
ich glaube, Kurzarbeit haben die, will ich jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube Kurzarbeit. Und das war, er hat es mir erzählt, das ist jetzt wieder so eine, habe ich richtig zugehört, Frage. Ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das da so geregelt, irgendwie eine Woche zu Hause bleiben, eine Woche arbeiten, irgendwie so.
Ja gut, ja, auf jeden Fall, wenn man viel Zeit zu Hause hat, ist das schon mal das eine Thema. Und zum anderen, wenn du viel Zeit zu Hause hast und du hast niemanden zu Hause und hast halt das Hobby, ja. Bin nicht immer alleine zu Hause und hock mich nicht die Freizeit, die ich habe, die ganze Zeit nur vor den Rechner oder für Konsole. Du musst ja auch die Gegebenheiten dafür haben.
Ja gut, und aber
den Willen.
Ich sag mal jetzt, ist ja jetzt nicht bei jedem Streamer, also gehen wir jetzt mal von Consolero weg, aber da sind ja viele, die verheiratet sind und sonst was und auch Familien haben und so weiter, die schaffen es ja trotzdem zu streamen. Ich könnte ja auch streamen, ich könnte ja jeden Abend, wenn mein Kleiner im Bett ist, könnte ich ja sagen, so, ich gehe jetzt runter und streame jetzt 4 Stunden. Das wäre ja machbar, von 20 bis 24 Uhr. Aber ich finde das halt sau anstrengend. Und irgendwie, ich weiß es auch nicht, ey, das ist ja. Ich kann mir da nicht so ein richtiges Urteil bilden, weil ich es halt noch nie gemacht habe. Aber ich persönlich würde mir dann so vorstellen, ich glaube, ich würde die Spiele dann nicht mehr so genießen, wie ich sie jetzt genieße. Weißt du, weil jetzt schalte ich so, das ist ja meine Flucht aus dem Alltag sozusagen. Ich hau mir derzeit zum Beispiel Yakuza Kiwami 2 rein. so und bin dann da in Japan und mache da mein Mafia-Ding und dann bin ich in meiner Welt da. Aber wenn ich die ganze Zeit streame, dann musst du dich ja auch unterhalten und damit beschäftigen und interagieren und so, dann kann ich mich doch gar nicht so hundertprozentig auf diese Story oder so konzentrieren.
Ich glaube auch, man streamt nicht des Spieles wegen. Weißt du, dann nimmst du dir nicht, weil du das Spiel aufsaugen willst, das machst du, weil du mit den Leuten interagieren willst.
Ja gut,
manche Menschen, weil sie Geld machen wollen.
Ich guck ja wirklich, wenn dann nur Herr Consolero auf Twitch so, sonst ja kein. Und der spielt halt, wenn der sich ein Spiel kauft, was er unbedingt spielen will, dann streamt er das halt gleichzeitig auch. Und der macht es halt so, ne? Und da denke ich mir halt immer jedes Mal, gut, manchmal hat er so Spiele, wo man denkt, okay, so wie jetzt Animal Crossing, jetzt mal persönliche Meinung davon ab, weil das überhaupt nicht mein Ding ist und ich das auch nicht nachvollziehen kann, so, aber das ist halt schon was, da brauchst du dich nicht so fokussieren, als wenn du jetzt so ein, er hat ja auch Witcher 3 ganz lange gestreamt zum Beispiel, so, das wäre zum Beispiel das hätte ich niemals gestreamt, weil dann ich persönlich jetzt als Laie würde sagen, ich könnte die Story gar nicht so aufsaugen und die so verinnerlichen, wie wenn ich das wirklich alleine für mich spiele. Und das weiß ich auch nicht, müsste man ihn mal fragen. Ey, das mache ich mal demnächst.
Tja. Ja, also ich bilde mir ein, die negative Sicht, dass viele, sicherlich viele das gerne machen, weil sie mit Menschen interagieren wollen. Vielleicht haben sie im privaten Umfeld nicht so viele. Es gibt ja auch viele, die das auf YouTube behaupten, die suchen Gleichgesinnte und Menschen, die sie im Umkreis halt nicht haben. Aber ich glaube auch, seitdem Twitch so groß geworden ist, dass viele halt einfach, die denken nur in Subs und in Klicks und wie das alles heißt, wie du damit Geld machen kannst. Viele versuchen das, fangen an und möchten gerne viele Menschen rankriegen und hoffen dann noch auf einen Cent hier und da. Und auf Spenden und so.
Kann ich gar nicht verstehen. Übrigens paypal.me/zockamigos könnt ihr spenden. Und ja. Weiß nicht, ja, natürlich, solche Leute gibt's immer, ne? Ich sag mal, gerade so diese großen Streamer, die da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Slotmaschinen bedienen und so, das finde ich ganz schrecklich. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls, wie ist denn das bei dir, wenn du streamst? So, kannst du denn die Spiele so genauso wahrnehmen, als wenn du sie alleine spielst? Oder sehe ich das einfach falsch?
Wenn ich das tue, dann muss man gestehen, dann bin ich dann aber auch zwischenzeitlich mal im Spiel und kriegt den Chat nicht mehr komplett mit. Da muss man dann halt schon abwägen.
Ich weiß also auch, ich persönlich
bin da nicht multitaskingfähig.
Hast du denn da, ich kann ja immer nicht alle Streams verfolgen. Ich gucke immer, Grüße an Schroff gezockt, der hat immer eine richtig geile, also für mich eine richtig geile Streamingzeit, weil der sich immer sonntags 12 Uhr oder so aussucht, mittags. Und das ist immer richtig so eine Zeit, wo ich gerade gar nichts zu tun habe, jetzt so abgesehen, so jetzt die Zeit ist ein bisschen schwieriger wegen Arbeiten und so weiter, aber im Normalfall, sag ich mal, war das immer eine ideale Zeit, anders als jetzt, ich sag mal, im Vergleich Consolero, der dann so Freitagabends 20 Uhr zu der Zeit, wo eigentlich aus meiner Sicht fast keiner Zeit hat, so da, das schaffe ich nicht, so da habe ich andere Sachen, da bin ich mit Familie beschäftigt oder bin selber am Zocken oder gucke einen Film mit meiner Frau oder was auch immer und das ist halt immer schade. Und bei dir, du hast glaube ich immer irgendwann mittwochs gestreamt, meine ich, ne?
Mittwochs, ja, eine Zeit lang
oder Dienstag, das war auch immer ganz geil, weil das passt auch perfekt. Da habe ich, das war so die Crash Bandicoot Zeit und so, da, das passte auch mal richtig gut. Das hat mir auch immer Spaß gemacht zuzugucken.
Ich bin ja witzigerweise selber eigentlich eher der Video-on-Demand-Mensch, also Streams selten. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich da live gucke, dann muss ich da am Ball bleiben, dann habe ich das Gefühl, Zeit zu verlieren. Was ich witzigerweise, wenn ich ein gleich langes Video gucken würde, wann ich das aber gerade will, nicht so das Gefühl habe, weil dann habe ich mich ja dafür entschieden, das zu dem Zeitpunkt zu gucken.
Ja, ich sehe das ja ähnlich. Bei mir ist auch der Zeitfaktor, weil ich gucke ja Videos, die irgendwie so in 10 Minuten Länge sind oder so, oder in 20 Minuten, aber ich würde niemals ein Video anfangen zu gucken, wo schon im Vorfeld steht, das Video geht jetzt 5 Stunden. So, und beim Stream habe ich das immer im Hinterkopf, dass diese Menschen da 5, 6, 7 Stunden hocken und einfach zocken, das ist alles viel zu viel für mich, ey. Vielleicht bin ich echt zu alt. Olli, was guckst du so? Schläfst du schon?
Ja, ich schlafe schon. Nee, ich guck sowas gar nicht.
JG.
Ich guck sowas auch nicht. Ich, so Let's Plays und so auch nicht, weil ich zock dann halt lieber selber.
Aber wenn, dann würdest du auf Twitch Herr Consolero gucken. Abonniert
ihn. Naja, hat nichts mit ihm persönlich zu tun. Ich habe Walker kein Twitch.
Ich habe mir ein Twitch-Konto damals eingerichtet, was heißt damals, vor 2 Jahren oder wann das war, habe ich mir nur eingerichtet, weil der Gregor von den Rocket Beans, der hat für EMP immer da jede Woche eine Show gemacht, 1 Stunde oder 2. Okay, ja gut, findest du nicht interessant. Ja. Leute da draußen, meine beiden Kollegen hier schlafen mir gleich ein.
Du musst morgen arbeiten, nicht wir.
Ich muss morgen arbeiten. Ja, gut, dann habt ihr noch was?
Nö. Ja, eine ganze Menge noch.
Okay.
Nein, muss ich. Ich muss
to be continued. Punkt, Punkt, Punkt.
Okay, sag's auch mal. Nein, ist in Ordnung.
Also, dann können wir jetzt
wieder
dazu
sehr
kommen,
lang.
Können wir jetzt dazu kommen, dass ihr mir ein Geburtstagsständchen singen müsst?
Wieso? Ja, Geburtstag?
Wenn der Podcast draußen ist, habe ich Geburtstag. Quasi heute für die Hörer.
Das bringt Unglück.
Am Podcast-Erscheinungstag Geburtstag zu haben?
Genau.
Ja, aber jetzt schon irgendwelche. Am 1. April jetzt? Ernsthaft?
Ich habe am 1. April Geburtstag, ja.
Es war mir immer klar, dass er nur ein Scherz sein kann. Das kann, konnte nicht ernst gemeint sein.
Meine Frau hat am 11.11. Geburtstag, ist auch cool.
Love, nee, wir müssen hier zum Ende kommen, sonst muss ich mir von meinem Vater wieder anhören, unsere Podcasts sind zu lang, das geht nicht.
Von wem?
Von meinem Vater.
Der hört unseren Podcast?
Ja, der sagt, er versteht manchmal nur die Hälfte, aber trotzdem hört er das gerne.
Cooler Typ. Grüße an ProNoob2K's Vater.
Ja.
Der hat sich jetzt letztens, kleine Anekdote am Rande, erstmal einen dicken PC mit einer GTX, weiß ich nicht was, gekauft und so den. Ich glaube, hatte Angst, er wäre besser als meiner, ist aber, glaube ich, hoffentlich noch nicht.
Ja, hat er sich nur gekauft, damit er sich in den Spielen, in den Online-Spielen mit dir einloggen kann und dich fertig machen kann.
Nee, für Doom, Wolfenstein und was er da so alles spielt.
Ach, wie schön wäre das, wenn mein Doom Eternal mal ankommen würde. Grüße gehen raus am Mediamarkt, die es nicht gebacken kriegen.
Also, da muss ich ja mal Steam loben, die haben sofort ausgeliefert. konnte auch schon vorausladen, als ich mich einen Tag vor Release entschieden habe, das doch zu kaufen. Und feststellen musste, nochmal Spoiler, ich habe dann tatsächlich irgendwann auf Easy gestellt, weil ich merke, selbst auf Mittel, wo ich eigentlich immer alle spiele, ich dachte, nee, tut mir leid, Doom Eternal, du verlangst mir zu viel. Das, okay. Da stelle ich noch einen runter. Ja, ging mir so. Weil du jetzt ja, mal eben nochmal abdriften, du hast dich ja nicht nur die Kettensäge, du hast die Exekution, dann hast du noch irgendwie einen Flammenwerfer für Rüstung. Also du musst jetzt immer noch abwägen, brauchst du jetzt gerade Gesundheit, brauchst du jetzt gerade Rüstung, brauchst du jetzt gerade Munition. Und dann hast du dann die Waffe mit dem Enterhaken, was man aus dem Video schon kennt, und verschiedene Gegner mit verschiedenen Schwachpunkten, wo du verschiedene Waffen und oh. Es klingt jetzt irgendwie negativ, aber ist es nicht. Aber nicht auf normal und schon gar nicht auf Nightmare. Nein, danke.
Ich hab
das spiele ich schön auf easy. Ja, es macht auch Bock, also definitiv, aber es ist nicht ganz ohne. Also mit Controller würde ich gar kein Land sehen.
Ich habe mein April-Dilemma noch vor mir, das kotzt mich so an. Ich habe einen Vollpreistitel, den ich mir kaufen könnte. Es erscheinen aber so viele, dass ich was soll ich mir kaufen? Das ist ganz schrecklich. Ich habe mir jetzt im März quasi Doom gegönnt. So, und im April muss ich mich entscheiden zwischen Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal und was kam noch? Irgendwas kam noch, ey. Das macht mich so fertig. Einfach zu viele große Spiele und ich weiß, alleine schon zwischen den drei wüsste ich nicht, was ich nehmen soll.
Ich schon.
Ja, ich nicht. Ich werde wahrscheinlich aus dem Bauch heraus entscheiden, weil das kann sich ändern. So spontan hätte ich gesagt Final Fantasy VII Remake. Auf der anderen Seite finde ich das mega cool, dass Persona 5 jetzt deutsche Texte hat. Resident Evil ist eigentlich immer meine erste Wahl, aber Resident Evil 3, das Original, gehört nicht zu meinen Lieblingen. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Was hättest du dir denn geholt?
Resident Evil. Weil Final Fantasy 7 mich jetzt nicht so reizt und Persona überhaupt nicht. Da komme ich mit dem Grafikstil überhaupt nicht zurande. Das schreckt mich schon in Videos ab. Aber das ist halt subjektiv, logischerweise.
Ja, Final Fantasy 7 war mein erstes JRPG, ne? So, das ist schon Ultra-Nostalgie.
Ja, ich freue mich auch für alle und das sieht ja auch geil aus, aber wie gesagt, wenn ich bei der Auswahl wäre, würde ich, weil ich da Bezug zu mehr Bezug zu habe, ich wäre bei Resident Evil 3, wobei ich den zweiten ja noch nicht mal gespielt habe, aber da sind wir wieder bei diesem riesigen Spielerauswahl. Aber wie dem auch sei, bevor uns der Jack German JG jetzt einschläft,
der German JG, ja.
Der Xbox Olli, ja, zwei kleine Kinder, die stehen um 7 Uhr auf morgen.
Ja, dann ich habe morgen gar nichts und werde irgendwann um 11 aufstehen.
Ja. Da bin ich schon.
Das ist ja unglaublich.
Da bin ich, glaube ich, gerade schon in meiner Pause. Da habe ich schon, keine Ahnung, 10 Patienten versorgt oder so.
Wahnsinn. Jetzt mal bitte alle Daumen hoch und Respekt an Florian für seinen, ich drücke es jetzt mal drastisch aus, scheiß Job, den er da abreißt.
Das ist wunderschön, das
nicht, macht auch Spaß. Nicht, dass du einen scheiß Job machst, aber ja, das muss Menschen, wenn wir keine Menschen wie dich hätten, wären wir auch am Arsch in Deutschland oder auf der Welt. Deswegen hast du einfach meinen Respekt dafür.
Ja, danke, aber das ist so unfassbar. Da habe ich mich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da habe ich mich mit einer Arbeitskollegin mal fast gestritten, so, weil sie dann auch anfing, so, ja, uns dankt keiner und so. Das war vor 2 Wochen oder so. Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich bin im Moment bin ich froh, dass ich Pflege mache, wenn ich so gucke, die Einzelhändler, die sich da, jetzt hat sich ja gebessert, weil die alle Security und so eingestellt haben, aber zu dem Zeitpunkt mussten die Kassierer sich ja noch mit den Leuten da kloppen um Klopapier. Gott, ey, das ist ein Kackjob, ey. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
Wie war noch dieses bei Erzähl mir nichts auf Facebook? Hallo, ich fülle hier die Regale zum Mindestlohn, damit ihr immer was zu essen habt. Und dann, warum der scheiß Klopapier schon wieder alles, will ich von dir wissen. Das trifft es ganz, traf es ganz gut. Ja, wie gesagt, ich läute das jetzt hier mal aus. Schwere Zeiten, nicht für mich, weil ich bin es ja gewohnt, drin zu hocken. Bleibt da draußen gesund. Bleibt uns gewogen, gebt uns, wenn ihr Bock habt, ein paar Sternchen auf iTunes, gebt uns Sternchen auf Facebook, obwohl wir da eigentlich nichts machen, oder ich da eigentlich nichts weitermache, außer die neueste Folge zu posten. Folgt uns auf unseren Kanälen, wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns Kommentare auf YouTube. Ja, ansonsten wäre ich an dem Punkt, dass ich sagen würde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch auch mit wieder einer leichten Überlänge gut unterhalten. Und mir bleibt dann nichts weiter zu sagen als tschüss und bleibt gesund.
Ja, tschüss.
Passt auf euch auf und bleibt zu Hause. Peace.